Hast du das gerade?
Ja, das war ein Herzschlag. So, die Aufzeichnung läuft.
Also ganz kurz, nur, wir machen erstmal ein kleines Vorgeplänkel und ab einem bestimmten Zeitpunkt holen wir dich mit einer Ankündigung ins Spiel und von da an bist du völlig frei.
Die Ankündigung ist ganz kurz und ganz wenig euphorisch. Dietmar macht da immer ganz, ganz wenig draus. Das ist ganz zurückhaltend. Wunder dich nicht.
Ich wundere mich über nichts.
Oh, so, gut. Ja, also ich könnte schon wieder. Also geht schon.
Also manchmal ist auch der Mann von links reinreden, der darf mitsprechen.
Ja, ja,
das weiß ich. Genau.
Ja.
Genau, ihr dürft starten.
Ah! Ah.
Ich würde den kurz für Wein unterbrechen.
Ach so, das ist, immer, ist ja ein Wein-Podcast, immer wichtig, ne?
Das ist immer wichtig, dass man zwischendurch auch was zu trinken hat.
Ja, richtig.
Möchtest du mit uns über indische Weine reden? Hast du sie noch alle?
Reden habe ich nicht gesagt.
Trinken hat sie geschrieben.
Also ich hab nichts dagegen, mit euch über Indien zu reden, aber über indische Weine.
Ja, man lernt als Sommelier, man sollte, bevor man so eine Sendung geht, einfach immer vorher sich drei Früchte im Supermarkt raussuchen, die man dann sagen kann.
Ah ja, und irgendwas trifft immer zu, ne?
Ich habe eben beobachtet, er war eben gegenüber noch im Supermarkt, jetzt weiß ich auch wofür.
So, und dann habe ich mir abends, damals gab es noch Videotheken, habe ich mir meinen ersten Bollywood-Film überhaupt ausgeliehen. Ich hatte das vorher nur mal so ausschnittsweise in irgendwelchen Lokalen oder so gesehen und dachte so, uiuiui, ja. Tanzen kann ich jetzt nicht so gut, singen auch nicht. Ich kann das nicht. Dann fing er an zu lachen, sagte so, wie deshalb sei ich so aufgelöst? Ich so, ja. Und er so, oh, das macht doch nichts, ist doch völlig egal. Wenn du heiraten willst, heiraten wir, wenn nicht, nicht. Ist doch no problem, ne? Okay. Und ich so, okay. Und ich sag, und was sagen wir den Verwandten? Und er so, nothing. Ja, und dann wollten sie ja Bollywood-Schauspielerin werden, aber da ist ja dann nichts draus geworden, ne?
Nee, wurde nichts.
Da wurde einem nämlich also so das Höchste, die höchste Wertschätzung war immer ein Glas Pepsi-Cola.
Judith, ich mag dich so gerne, das darfst du gar nicht.
Und ich weiß nicht warum, irgendwie musste ich gerade daran denken.
Ich weiß sogar warum.
Da sind wir wieder. An einem wunderschönen Tag draußen. Es war Regen vorhergesagt, aber was ist? Wir haben Glück. Es war Sonnenschein oder ist Sonnenschein. Aber was noch viel glücklicher ist, und das muss ich wirklich sagen, ist, dass wir nach nun gefühlt 2 Jahren wieder an unserem Ursprungsort zurückgekehrt sind. Und was ich auch noch als ganz großes Glück schon mal voraussenden kann, ist, dass wir unserem heutigen Gast und auch uns endlich mal richtig in die Augen gucken können, was wir bei unseren vielen Gästen vorher nicht mehr in der Lage waren, weil wir sie zwar über online gesehen haben, aber nicht am Tisch hatten. Und das macht mich heute schon mal richtig glücklich. Und auch glücklich macht es mich tatsächlich, dich, mein lieber Thomas, auch hier wieder begrüßen zu dürfen.
Du bist so nett zu mir.
Das ändert sich noch, keine Sorge.
Es ist so schön, dass wir in einem Keller sitzen, weil unser Studio von ASK Berlin ist ja in einem Keller und es ist wunderbar angenehm kühl. Wir erinnern uns ja, wir hatten schon Folgen, wo ich bei über 30 Grad in meiner Kemenate, in meiner Dachgeschosswohnung in Hamburg saß und vor mich hingeschwitzt habe und sehr viel Wein getrunken habe, weil es einfach sein musste. Mhm. Heute halte ich mich total zurück. Ich trinke fast nur Wasser, glaube ich. Und ich freue mich wirklich auch sehr, dass wir heute miteinander gemeinsam zu viert hier sitzen, denn wir haben ja nicht nur unsere heutige grandiose Gästin da, sondern wir haben auch die Weinprinzessin. Weinprinzessin, hallo.
Hallo, ich grüße euch. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, und Weinprinzessin, Entschuldigung, dass ich ganz kurz einhaken muss. Weinprinzessin stimmt nicht. Ich meine, du warst ja mehrfach schon bei uns damals in den Folgen Weinprinzessin. Du bist eigentlich von der Weinprinzessin bis zur Weinkönigin, dann bist du zur Weinkaiserin geworden. Und da es keine Steigerung mehr gab, bist du Moderator geworden.
Ich wollte Weingöttin werden und wurde Moderator, ja.
Richtig, genau. Und so ist es ähnlich auch wieder mit unserem Sebastian, der wieder da ist. Er ist aber nicht nur jetzt Weinprinzessin, nein, er ist avanciert zur Quarkfee. Das finde ich toll.
Ja, das stimmt. Mit Bananengeschmack. Quarkfee mit Bananengeschmack, sagt Stefan.
Aber ich habe dich unterbrochen. Entschuldige, du wolltest was sagen.
Ich habe es vergessen.
Gut.
Okay. Schön, dass du da bist.
Das war das. Gut, ich würde einfach sagen,
starten wir. Wollen wir sie reinholen?
Wollen wir sie reinholen?
Sie uns schon gegenüber sitzen?
Wollen wir uns? Ja, auf jeden Fall. Es ist uns eine Freude. Und zwar, unser heutiger Gästin ist Schauspielerin, Regisseurin, Fotografin, Indienliebhaberin, Glückskind, Glücksfinderin, Schirmherrin, Autorin, Preisträgerin, Jurastudentin, charmante Brillenträgerin und Reisende. Unzählige Film- und TV-Rollen begleiten ihren Weg. Dem deutschen Publikum bekannt wurde sie mit der Hauptrolle in der Sat.1-Comedy-Serie Weibsbilder. Und seit 2020 ist sie bei Soko Hamburg als Bente Jansen zu sehen. 2012 wagte sie ein Abenteuer und ging für 2 Jahre nach Mumbai in Indien, bei der sie ein neues Glück fand. Judith Goes to Bollywood. Was dies und alles andere mit ihrem Leben machte und immer noch macht, wird sie uns bei einigen Gläsern indischen Weins unseres heutigen Themas, unserer gemeinsamen Weinreise, erzählen. Herzlich willkommen bei In Vino Wer Wie Was, Judith Dücker.
Hallöchen. Ich freue mich, bei euch zu sein. Der Abend beginnt ja schon mal ganz lustig.
So soll es auch weitergehen.
Ja.
Stimmt denn alles, was er gesagt hat?
Ja.
Ja, ne?
Ja, hat er gut recherchiert. Gut. Ja,
ja. Ich meine, es steht einiges auf deiner Agenda. Insofern, also da...
Ja, aber das kriegen ja nicht alle dann trotzdem so. Manchmal ist man ja noch erstaunt, was dann da noch so zukommt. Mit so Vita, wovon man selber gar nichts mehr wusste.
Hast du einen Wikipedia-Eintrag?
Ja.
Hast du den gemacht?
Nein.
Ist fantastisch, ne? Man googelt und denkt so, ganz stolz, ich habe keinen, und dann liest man doch.
Ja, ich glaube, also der wurde, glaube ich, damals zu Weibsbilderzeiten von, keine Ahnung, von wem gemacht. Ach. Ja.
Mhm. Okay, also aber stimmt da alles?
Nee, das glaube ich nicht. Ich war da jetzt schon lange nicht mehr drauf. Mhm. Also ich glaube, da stand jetzt nie irgendwas, was nicht stimmt, aber da fehlte natürlich immer viel.
Kennst du das? Ja. Du korrigierst dann und einen Tag später ist schon wieder alles anders.
Das habe ich auch noch nie gemacht, weil ich einfach gar nicht weiß, wie das geht und habe mich damit auch noch nie auseinandergesetzt. Aber kann man das selber korrigieren?
Wenn du angemeldet bist, kannst du es, weil jeder darf ja, das ist ja bei Wikipedia so ein bisschen das Grenzwertige, jeder darf sein Wissen beitragen und nicht immer alles Wissen ist richtig. Und wenn du dann dich selber liest und denkst so, Moment, das, also von meinem Leben her gesehen weiß ich nicht, dass ich das jemals gemacht hätte, also korrigierst du es und denkst so, so, jetzt hast du es. Und nächsten Tag wurde es wieder korrigiert, weil es jemanden gibt, der anscheinend...
Der das besser weiß.
Mein Leben besser weiß.
Den machst du auch einen?
Ja, ja. Und den habe ich nicht gemacht.
Ach, guck, ich habe keinen. Du kannst das doch mal üben, Jude. Du kannst mir doch mal einen schreiben.
Ich mach dir mal einen, ja.
Wir machen einen gemeinsam zusammen
mit unserer
Quarkfee hier.
Ja, Quarkfee braucht auch.
Hat denn die Weinkönigin schon Wikipedia-Eintrag?
Ob die Weinkönigin hat, weiß ich nicht. Ich habe es ja ein bisschen nur zur Quarkfee geschafft.
Achso, du.
Oder die Weinprinzessin. Und hätte aber auch gerne einen. Und ich weiß aber nicht genau, wie das funktioniert mit diesen Referenzen. Man muss ja irgendwie irgendwas in der Öffentlichkeit mal zu tun gehabt haben.
Richtig, du brauchst Referenzen.
Ja, und ich bin im echten Leben, bin ich ja noch dein Chef, ich bürge für dich. Ist gar kein Problem.
Und an Referenzen, da fehlt es mir eindeutig.
Ja. Liebe Judith, du hast ein Leben hinter dir, ich sage mal, was durchaus auch, wenn man jetzt sag mal, von Künstler zu Künstler auch spricht, irgendwie auch passt, und obwohl es so abenteuerlich ist. Ja?
Das ist lieb, dass du das sagst.
Ja, ist es ja. Ich finde, das Leben
so
ist ein Achterbahn.
Ich finde ja auch, das Leben ist für mich eine Achterbahn und vor allen Dingen ein Abenteuer.
Ja.
Aber ich sag mal, die Menschen, obwohl das, ich glaube, das ist ja auch langsam so ein bisschen aus der Mode gekommen, ne? So einen ganz stringenten Lebenslauf haben zu müssen. Also als ich jung war, war das noch wichtig, aber ich konnte da nie mithalten.
Ja, aber gerade auch, wenn man damals angefangen hat, diesen Beruf einzuschlagen. Und
den Schauspielerberuf.
Den Schauspielerberuf einzuschlagen. Damals war es noch so, das merke ich heute, weil ich auch unterrichte bei vielen jugendlichen Menschen, die haben kein festes Ziel mehr so richtig vor Augen, was diese Arbeit als Schauspieler oder als Musical-Darsteller angeht. Sie wollen singen, sie wollen auf die Bühne, am besten wollen sie nur zur Stage. Oder freiberuflich sein.
Ah.
Und mir wurde damals immer eingetrichtert, die Bretter, die die Welt bedeuten, da musst du hin.
Mhm.
Das heißt also, wenn du hier deinen Abschluss machst, gehst du vorsprechen und du kriegst einen Job. Und dann saßen die ganzen Lehrer und die ganze Schulleitung saß am Telefon, hat gewartet nach jedem Vorsprechen, ob es jetzt auch ZBF, damals ZBF, heute ZAV-Vorsprechen war, und haben gewartet, hat man bestanden, hat man den Job gekriegt oder nicht. Und heute ist das so, ach, ich weiß noch nicht.
Ah ja.
Hast du es auch so ein Gefühl?
Also ehrlich gesagt, wie das heute ist, das weiß ich gar nicht.
Tu doch nicht so alt.
Ich bin 49.
Komm, du jetzt mal mein Alter.
Dietmar ist 50.
Ja.
Wow. Und du, Thomas, du bist noch so ein ja, junges Gemüse, ja, ne?
Ich bin sehr, sehr jung. Ich bin dieses Jahr erst 40 geworden.
Holla, ja, hui.
Ja. Trotzdem so wenig Haare auf dem Kopf.
Ja,
und du? Also wie heißt du jetzt offiziell? Quarkfee oder Weinprinzessin?
Ich glaube offiziell wirklich Weinprinzessin.
Ja, ne? Ja. Weil Weinprinzessin ist irgendwie charmanter.
Genau, und nur wenn wir nicht aufzeichnen, bin ich die Quarkfee.
Okay, ja. Liebe Weinprinzessin, wie alt bist du denn?
Ich bin 37 Jahre jung.
Ach.
Und habe auch bald so wenig Haare wie Thomas.
Wer ein Foto von mir sehen möchte, um zu sehen, wie wenig Haare ich auf dem Kopf habe, guckt doch auf unseren Instagram-Kanal oder auf unsere Webseite in vino-podcast.de. Nee, -weinpodcast.de.
Jetzt
habe ich schon wieder versaut.
Aber jetzt bleibt das recht hängen. Aber ja. Apropos kurze Haare. Einfach ich als Österreicher kann nur eins sagen, und es ist anscheinend statistisch erwiesen, wenn ihr Kürbiskernöl trinkt, und zwar immer einen Löffel morgens, ne, zu euch nehmt, sollen angeblich die Haare wieder wachsen.
Okay.
Eine Frage.
Ja?
Denn man soll ja auch Schwarzkümmelöl trinken für andere Dinge, und dann soll man morgens noch Öl ziehen machen. Das soll auch noch ganz gesund sein.
Mhm.
Kann ich dann alle drei Öle auch gleichzeitig nehmen, oder habe ich dann?
Ja, aber an verschiedenen Stellen.
Ach so.
Und bei Vollmond.
Ah.
Nee.
Aber genau.
Ich bin jetzt gar nicht auf deine Frage eingegangen, ne? Also war die Frage jetzt, ob ich das auch bei jungen Menschen so beobachte oder wie das bei mir war?
Ja,
oder?
Bei mir auch, ja.
Also ich muss, bei mir war das wirklich so, dass ich immer meiner Leidenschaft so gefolgt bin. Ja, ein paar Mal habe ich versucht, so dagegen anzukämpfen, und das mehr so unter rationalen Gesichtspunkten. Also als ich noch jünger war, wollte ich auch ab und zu mal Dinge unter rationalen Gesichtspunkten machen. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert.
Du hast Jura studiert, ne?
Ja, ich habe, also beziehungsweise als ich in der Schule war, da wollte ich zuerst Popstar werden, mit 11, da wollte ich an Bundesjugendspielen, wollte ich an Olympischen Spielen teilnehmen. Nämlich die Spiele in Los Angeles damals, da war ich 11, das war 1984.
Da war ich 2.
Ja, siehst du mal, ich habe da was von mitbekommen.
Sebastian war gar nicht da.
Ich war so begeistert und ich wollte unbedingt in irgendeiner Sportart an den Olympischen Spielen teilnehmen. Und ich wollte aber auch, dass sie dann wieder in Los Angeles stattfinden. Das war mir sehr wichtig. Ja. Und dann weiß ich noch, bin ich zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, ich bräuchte jetzt einen Privattrainer. Und dann haben die sich so angeguckt und haben gesagt, ja, aber trainier erst noch mal ein bisschen für dich alleine. Und in dem Sommer bin ich dann sehr viel gelaufen, geschwommen und habe bei den Bundesjugendspielen so durchschnittliche Ergebnisse erzielt.
Siegerurkunde.
Aber ich hatte ja auch keinen Privattrainer bekommen, ne? Also es muss daran gelegen haben. Dann ein Jahr später sah die Welt natürlich schon wieder anders aus. Da war ich voll auf dem Madonna-Trip und wollte Popstar werden. Dann stellte ich aber irgendwie fest, dass ich nicht besonders gut singen kann.
Kann Madonna ja auch nicht mehr.
Ja, richtig. Aber
das wusstest du damals noch nicht.
Ja, das, keine Ahnung. Und dann aber, ich glaube, ein Jahr später habe ich gedacht, nee, Schauspielerin, so. Und dann hatten wir nämlich in der Schule eine Film-AG. Hm. Und das fand ich total toll. Und dann wollte ich Schauspielerin werden. Und dieser Wunsch hielt auch lange. Aber als ich dann mein Abitur machte, wusste ich einfach nicht, wie man das wird. Es gab damals noch kein Internet. Und ich meine, andere Leute haben das zwar hinbekommen, sich zu informieren, dass es Schauspielschulen gibt. Ich habe das irgendwie nicht hinbekommen.
Ja.
Und Jura fand ich aber auch spannend, weil mein Vater war Anwalt, aber nicht so ein typischer, sage ich jetzt mal. Der war politisch sehr links eingestellt und hat das auch aus so einer politischen Überzeugung gemacht. Und ich war auch oft auch als Kind mit dem so im Gerichtssaal und ich fand das spannend. Und dann habe ich gedacht, och, dann mache ich doch das. Und dann war ich aber erstmal so erstaunt, als ich dann das erste Mal in den Hörsaal kam, weil ich dachte, boah, das sind bestimmt super tolle Leute, mit denen man irre viel Spaß hat. Aber das waren ja dann so die 90er und die waren alle sehr auf dem stromlinienförmigen Karrieretrip und das war überhaupt nicht witzig. Fachlich fand ich es teilweise echt interessant, teilweise aber auch gerade so öffentliches Recht, Schnarch. Und dann habe ich 8 Semester studiert, hatte alle Scheine gemacht, war im Repetitorium und stand kurz vorm Examen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich wollte doch Schauspielerin werden, ja. Und habe gedacht, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich das wahrscheinlich nie wieder, ja. Mhm. Und dann kam eins zum anderen. Ich kannte einen Schauspieler in Köln, der aber jetzt auch nicht erfolgreich war. Und habe ich gesagt, sag mal, wie wird man denn Schauspielerin? Und dann hat er mir so ein paar Tipps gegeben, aber der sagte, du hast ja keine Schauspielschule, also du hast ja keine Chance. Und dann hat es aber doch irgendwie funktioniert. So. Ja, und dann war ich erstmal Schauspielerin und dann habe ich mir so nach und nach die Ausbildung so zusammengestückelt.
Aber so lange zu studieren und kurz vorm Examen zu sagen, ich lasse das jetzt bleiben, das ist auch eine wirklich mutige Entscheidung, eine sehr überzeugte Entscheidung, oder?
Ja, man könnte sagen, sehr mutig, sehr überzeugt, das hört sich wunderbar an, aber die Wahrheit ist.
Ich hatte einfach keinen Bock mehr.
Ich habe ja auch zuerst immer gesagt, natürlich mache ich das Examen noch, nur morgen und übermorgen vielleicht nicht. Was ich eben gesagt habe, ich war wie blockiert, ja, da floss keinerlei Energie mehr rein. Ich hatte
auch
so das Gefühl,
keine Voraussetzung für einen Beruf später.
Nee, ich hatte das Gefühl, es liegt außerhalb meines Wirkungsfeldes, ja, also da ging irgendwie nichts mehr.
Ich würde gerne kurz für Wein unterbrechen.
Ach so, das ist ja ein Wein-Podcast, ne?
Immer wichtig, dass man zwischendurch was zu trinken hat.
Richtig.
Und bevor wir weitermachen, lasst uns einmal kurz über die Weine reden. Jude, du hast ein kurioses Thema für uns ausgewählt. Wir sind beide komplett verzweifelt, als wir diese Nachricht vor ein paar Wochen bekommen haben, was du mit uns machen möchtest. Du möchtest mit uns über indische Weine reden. Hast du sie noch alle?
Reden habe ich nicht gesagt.
Trinken hat sie geschrieben.
Also ich hab nichts dagegen, mit euch über Indien zu reden, aber über indische Weine.
Okay, die Weine sind unsere Begleitung zum Reden über Indien heute. Ja.
Richtig, und das ist trotzdem spannend, muss ich sagen. Weil nie hätte ich jetzt vermutet, dass es dort mittlerweile durchaus wichtige Weinanbaugebiete gibt.
Ja.
Und mit Indien würde man jetzt nicht wirklich in erster Linie Wein verbinden, allein schon glaubenstechnisch nicht dort. Aber es gibt ja immer die Mut zur Lücke und trotzdem gibt es da mittlerweile schon eine gewisse Community. Deswegen, liebe Weinprinzessin, walte deines Amtes.
Ich walte meines Amtes. Ich habe jetzt heute, wir sind ja hier in echt, sehen wir uns. Und deswegen habe ich heute leider nicht meinen Ziehungseimer mit dabei.
Sehr schade.
Das ist wirklich sehr schade. Vor allem, da er mit jeder Folge auch immer schöner geworden ist. Ja. Deswegen würde ich jetzt hier einfach mal so hier auswählen. Und ich würde mal vorschlagen, wir beginnen ganz links mit dem Wein von Thomas, müsste das sein.
Es ist der Sula von mir. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir machen dieses Mal keine Blindverkostung, weil Dietmar und ich festgestellt haben, das bringt heute nichts, weil wir es eh nicht erraten können, wo der wohl herkommen könnte in Indien oder wie alt der in Indien wohl und wie lange der wohl angebaut wurde. Das trauen wir uns einfach nicht zu, das rauszuhören. Deshalb haben wir gesagt, wir machen das heute mal ganz offen und wir sehen alle vier schon die Weine. Aber es gibt natürlich am Ende der Folge trotzdem Punkte und ich bin wieder ganz scharf drauf, vor Dietmar zu landen.
Er sagt wieder, das Wort wieder stimmt nicht. Er ist noch nie vor mir gelandet.
Das muss man auch dazu als sagen. Als Ghostwriter der Weine dieses Podcasts, als ich noch Prinzessin und Königin und was nicht alles war, da habe ich ein paar Mal diesen Podcast gewonnen und durfte es nicht sagen. Ich darf bis heute nicht verraten, welche Promis mit meinen Weinen gewonnen haben. Deshalb, ich stand schon vor dir, aber ich hatte halt so ein Milli Vanilli-mäßig Promis da sitzen.
Ja. Ja, aber jetzt sitzt du halt so und dann weißt du erstmal, wie es wirklich ist.
Lass uns mal meinen Wein aufmachen. Ich werde bestimmt hier heute
wahnsinnig reüssieren. Nonchalant rüber.
Sagt man das in Berlin auch, nonchalant?
Ja, ich glaube schon. Ja, nonchalant. Aber so ein bisschen, man muss es ein bisschen.
Bisschen härter.
Einfacher. Ja. Nonchalant.
Ja. So, schon mal. Danke.
Dietmar schenkt uns ein. Wir sehen schon einen Wein, der hat eine schöne Farbe. Der sieht fast aus wie so ein Kaugummi.
Sag mal, Emma, du hast mir hier aber richtig einen Eimer eingeschenkt. Wollen wir tauschen, dass du mir ja. nur so ein Schlückchen gibst?
Ja, sicherlich.
Ja,
so, reicht dir ja. dieses Schlückchen? Entschuldigung. Das ist,
sorry an den Ton.
Das ist normalerweise die Thomas.
Ja, der Adel trinkt, der Pöbel so, das kennen wir ja bei Dietmar.
So, und noch einen für unsere Weinprinzessin. Dankeschön.
Vielen Dank.
So. Also, ich stelle mal hier so ein bisschen zum Schauen auch hin. Okay. Der große Weinkenner Thomas wird gleich erstmal schon mal feststellen, es ist kein Rotwein.
Richtig, ich stelle fest, es ist ein Wein, der nicht rot ist. Dann nennt man ihn, glaube ich, weiß oder rosé. In diesem Fall ist er weiß. Ich sage euch schon, es ist ein Chenin Blanc. Den hatten wir ja schon mal vor längerer Zeit bei einer Folge mit Steffi Döring, die uns mal Chenin Blanc vorgestellt hat. Das waren aber keine indischen, insofern sind wir sehr gespannt, wie der indische ist. Ich finde, er sieht so ein bisschen aus, wie so ein Grauburgunder aussieht. Hat so was leicht Metallisches. Lasst uns doch mal. Habt ihr schon gerochen?
Hast du schon einen Trinkspruch gemacht?
Eigentlich? Ich hab gleich einen Trinkspruch dabei. Wo ist er denn?
Okay.
Ja, ich habe einen Trinkspruch dabei, natürlich. Bin ja vorbereitet.
Sehr gut. Also.
Es riecht sehr fruchtig.
Mhm. Riecht fruchtig. Was würdest du sagen? Als einfach nur so vom Eindruck her, hast du in eine Metapher irgendwas, wo du sagst, der Geruch erinnert dich an etwas?
An Blumen.
Aha, ja.
An eine frische Blumenwiese.
Ja.
Ah, Judith, beschreib meinen Wein weiter, mach das so weiter. Prinzessin, was riechst du?
Ich rieche hier Papaya und ein bisschen Schale von Wassermelone, roter Wassermelone.
Also, seitdem du die Banane gegessen hast.
Hast du im Sommer einen Schnellkurs Sommelier gemacht?
Ja. Nein, das ist wirklich, also
ja, gute Beschreibung.
Wo ich das so höre von euch, schließe ich mich dann einfach nur an.
Ich war doch auf dem Weinfest, falls du dich erinnern kannst.
Du warst auf dem Weinfest, richtig.
Genau, und habe ja dann dort einen kleinen Fortbildungskurs gemacht, damit ich auch mal ein bisschen Fachtermini mehr raufbringen kann.
Ola.
Ja, man lernt als Sommelier, man sollte, bevor man so eine Sendung geht, einfach immer vorher sich drei Früchte im Supermarkt raussuchen, die man dann sagen kann.
Ah, ja. Und irgendwas trifft immer
ich
zu,
Ich habe eben beobachtet, er war eben gegenüber noch im Supermarkt, jetzt weiß ich auch wofür. Gut, so, wollt ihr einen Trinkspruch?
Ja,
bitte. Unser Thema ist ja irgendwie Indien insgesamt heute.
Mhm. Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, ich kenne keine indischen keine Trinksprüche, aber ich habe mir ein indisches Sprichwort rausgesucht, das ich vor 1000 Jahren mal gehört habe. Und als ich es neulich wieder las, dachte ich, das nehme ich mit. Mhm. Ich liebe es, weil ich es nicht verstehe, aber es ist trotzdem toll.
Mhm.
Wer auf die Jagd nach einem Tiger geht, muss damit rechnen, einen Tiger zu finden. In diesem Sinne,
tiefgründig.
Prost. Also auf den Tiger.
Oh, das haben wir schon ewig nicht gemacht.
Richtig.
Wir können anstoßen.
Ja. Ein schönes Geräusch.
Auf uns.
Das hat so was Meditatives.
Mhm.
Sollte auch das Glas treffen.
Schmeckt gut.
Ja, ne?
Ja.
Überraschend.
Mhm. Ja. Das wäre jetzt mal die typische Frage, wo kommt der her? Wenn wir jetzt nicht wissen, der kommt aus Indien, dann würden wir jetzt ja anfangen.
Was würdet ihr denn sagen?
Könnte ein Österreicher sein.
Könnte, es ist auf jeden Fall auch Deutschland, könnte es sein. Und zwar, weil der nicht so, da hat keine Säure. Das ist sehr angenehm, ne? Und da würde ich eher so Richtung Elsass rübergehen. Also schon eher die französische Ecke. Der ist gut. Der schmeckt mir.
Ja. Der,
schön. Thomas.
Ja,
Thomas. Das vorgelegt.
Ja, Freunde, Mensch. Ich kann noch was.
Ja.
Es war ein Zufallstreffer.
Oh, herrlich.
Ich finde, ich find, der ist auch ein guter Einstieg. Wir befinden uns ja zur Aufzeichnung zumindest noch in den allerletzten Resten des Sommers.
Mhm.
Und ich finde, das ist ein guter Einstieg für so einen fruchtigen Abend. So was Aperitivmäßiges, den man nicht nebenbei trinken kann.
Ja, ne?
Das kann irgendwann schwerer werden, aber erstmal.
Nee,
Fingerfood hier vor uns, das wir gerade nicht haben. Aber
ja, ne, passt zu so einem lauen Sommerabend, oder?
Genau.
Ja, so ein glückseliger Abend auch so, also wo nichts Schweres ist.
Ja, richtig.
Schöne Leichtigkeit.
Prinzessin, hast du noch ein bisschen Gemüse und Obst im Supermarkt gesehen, das du nennen kannst?
Mirabelle.
Ja, Wahnsinn.
So ein bisschen. und habe auch die ganze Zeit schon wieder diesen, weil ihr eben Österreich gesagt hattet, auch so ein bisschen Mirabelle wird ja auch viel in Österreich, glaube ich, verwendet. Und das wieder in Kombination mit so ein bisschen Quark kriegt mit bei dem Ganzen
so Kaiserschmarrn,
so einen weichen Abgang. Wie so ein Proteinshake mit Mirabelle.
Das war jetzt der fortgeschrittene Kurs, oder?
Aber, Sommelier. Aber Prinzessin, also, ich bin wirklich so bei dir. Ich war nämlich gerade in Frankreich im Urlaub und da war ich in der Region, wo irgendwie 85% des europäischen Mirabellenanbaus herkommt. Und es ist tatsächlich so. Du hast recht.
Ja, irgendwie finde ich, ist das.
Er hat aber so eine ganz leichte Pfeffernote auch.
Ja.
So ein ganz leicht. Ja,
ganz leichte
Pfeffernote. Keine scharfe. Also ein ganz leichter.
Und
grüner Pfeffer.
Ich war ganz unsicher, weil der ist eigentlich halbtrocken, ob ich mit dem halbtrockenen Wein hier reingehen möchte. Mhm. Aber ich finde, für einen halbtrockenen macht er sich extrem gut. Der hat nichts Süßliches so richtig an sich, sondern ist wirklich rund. Er hat übrigens 12%. Der ist nicht leicht. Der bringt ein bisschen was mit. Judith war sehr schlau, dass sie sich noch so ein kleines Glas hat einschenken lassen, während sie mal da den großen Kelch voll hat. Aber das kann ja auch bei gewissen Leuten hier im Raum die Stimmung heben.
Aber ich finde, der schmeckt so gar nicht nach Kopfschmerzen, ne?
Nee. Das ist das Gefährliche.
Ja, das kann natürlich sein. Ja. Wir sprechen dann morgen nochmal.
Genau, sprechen wir nochmal. Darum haben wir auch ein bisschen Wasser dabei, was auch nicht verkehrt ist, immer zwischendurch mal zu trinken.
Stimmt. Ich weiß nicht, ob du die Region kennst. Das ist, der kommt aus Nashik, Großstadt.
Nashik.
Im indischen Bundesstaat, Achtung, jetzt komme ich, Maharashtra.
Genau.
Maharashtra?
Ja.
Maharashtra.
Ja, ich habe auch in Maharashtra gewohnt.
Du hast da gelebt?
Ja, Mumbai ist in Maharashtra.
Dann sind wir doch beim Thema. Judith, wie war es da? Warum bist du nach Indien gegangen und wie war es in Maharashtra?
Ja. Genau, wir sind ja bei der Schauspielerei stecken geblieben eben. Dann war ich halt viele Jahre Schauspielerin. Und dann kam irgendwie so eine Lebenskrise, ja. Und dann hatte ich irgendwie gedacht, also ja, zuerst fand ich es alles ganz furchtbar, ja. Und dann habe ich aber auf einmal so festgestellt, also ich kann auch sagen, was es war, eine Liebesbeziehung ist zerbrochen, ja. Und Vibesbilder, was du eben angesprochen hattest, das endete auch sehr abrupt. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, also auf einmal hatte ich so das Gefühl, so alles verabschiedet sich aus meinem Leben, aber ich hatte das Gefühl, ich kann tun und machen, was ich will. Es wollte nichts mehr in mein Leben kommen, ja, das war zumindest mein Gefühl. Mhm. Und das war natürlich zuerst so alles andere als schön, ja, und dann irgendwann durch einen Anruf. Also mein Leben hat immer große Wendungen mit unvorhergesehenen Anrufen genommen.
Hast du das Telefon auf Flugmodus?
Ja, jetzt ja. Also es hatte mit zwei Anrufen zu tun. Erstmal der erste Anruf, da erzählte mir eine Freundin, sie ist zum dritten Mal schwanger und sie kauft sich jetzt ein Fertighaus vor den Toren Kölns, was für sie wunderbar war. Aber ich habe nur gedacht, oh Gott. Zum Glück muss ich das jetzt nicht machen, ja. Und dann habe ich irgendwie, wie so mit anderen Augen, auf mein Leben geguckt, ja, was ich ja bis zu dem Zeitpunkt gerade ganz furchtbar fand und habe gedacht, ich bin ja total frei, ja. Ich habe weder Mann noch Kind, noch habe ich einen Job. Ich bin super frei. Ich kann machen, was ich will. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich hier mal den Radius ein bisschen vergrößern, nicht auf dem Sofa sitzen, bis ein neues Schauspielangebot reinkommt, sondern einfach mal in so ein ganz anderes Leben reinspringen, ja. Das war auf einmal so mein Gedanke. Und dann kam so ein Gefühl von Abenteuer auf und Freiheit. Aber ich wusste trotzdem nicht, was ich machen soll, weil es ging mir ja nicht darum, jetzt eine Urlaubsreise zu machen. Und dann bin ich so jeden Tag entweder mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren oder zu Fuß viel gelaufen und habe mich immer so an das Gefühl von Abenteuer und Freiheit angedockt. Aber so richtig einfallen wollte mir nichts, bis dann wieder mein Telefon klingelte. Das war an einem regnerischen Herbstnachmittag und ich saß gerade über meinen Steuerunterlagen. Und da war ein Mensch dran, der mir mal meine Lebensversicherung verkauft hatte. Und ich dachte so, oh nee, also jetzt bitte keine neue Versicherung, ja. Aber darum ging es überhaupt nicht. Er sagte nur so, ja, er hätte gerade mit einer Klientin gesprochen und die hatte irgendwas mit Indien zu tun und die suchten da deutsche Schauspieler. Da hätte er natürlich sofort an mich gedacht. Und der hatte diesen kuriosen Satz, der sich auch als hundertprozentige Fehlinformation rausstellte, noch nicht ganz ausgesprochen. Da habe ich gedacht, super, genau das mache ich.
Du hast gedanklich schon durch einen Bollywood-Film getanzt.
Bitte?
Du hast gedanklich?
Ehrlich gesagt, also ich wurde natürlich, weil das Buch auch Judith Goes to Bollywood heißt, obwohl das wirklich, ich wollte es nicht so nennen, weil es hat eigentlich wenig mit Bollywood zu tun. Mhm. Es ging mir jetzt auch überhaupt nicht darum, Bollywood-Schauspielerin zu werden. Ich wollte ja eigentlich was anderes machen als Schauspiel. Ja? Mhm. Aber das war zuerst mal, also ich glaube, mir ging es in erster Linie darum, in so eine völlig andere Kultur einzutauchen. Für Indien hatte ich mich immer schon interessiert. Aus irgendeinem Grund bin ich da aber nie gelandet. Und deshalb dachte ich, super, dann lebst du in Indien, lernst was völlig Neues kennen. Und am Anfang dachte ich noch, ach, dann kann ich mir mit Schauspielerei meine Brötchen verdienen. Ja, und das war für mich auch okay. Und dann habe ich mir abends, damals gab es noch Videotheken, habe ich mir meinen ersten Bollywood-Film überhaupt ausgeliehen. Ich hatte das vorher nur mal so ausschnittsweise in irgendwelchen Lokalen oder so gesehen. Und dachte so, uiuiui, ja, tanzen kann ich jetzt nicht so gut, singen auch nicht. Und dann fiel mir oft, Mist, die sprechen ja doch, also fast ausschließlich Hindi und dann so ein bisschen Englisch so reingestreut. Aber irgendwie dachte ich, also weil meine Leidenschaft wollte nicht abebben, ne? Und dann habe ich gedacht, das muss ich jetzt einfach machen, ne? Da ist wieder die Leidenschaft, also ohne Ratio, ja. Und dann habe ich gedacht, also ich mache das trotzdem, irgendwas wird dieses Land für mich bereithalten. Und dann hatte ich das einem Freund erzählt, der war Filmproduzent, und dann sagte der, nee, darüber musst du eine Doku drehen, da kannst du doch auch selber Regie führen. Und dann dachte ich, ja, das kommt meinem ursprünglichen Wunsch viel näher, weil ich eigentlich auch selber kreativer werden wollte. Also ich wollte mehr meine eigenen Themen setzen. Und dann war das so eine Art Selbstversuch, hatte ich auch vom ZDF so ein bisschen Geld bekommen, also nachdem ich ziemlich viel geschrieben hatte, muss ich dazu sagen. Mhm. Aber was auch kurios war, ich musste dann halt so Konzepte schreiben, ne, wie mein Leben da wird. Ich habe fast nichts recherchiert, ich habe das nur so aus der Intuition geschrieben, und es hat sich eigentlich alles später so bewahrheitet. Also es war irgendwie irre. Und dann war mein allererste Reise nach Indien zum Glück auch für so einen Testdreh mit einem Kameramann, was super war, dass ich die allererste Reise nicht ganz alleine machen musste. Und ich weiß noch, ich stieg aus diesem Flugzeug aus, diese feuchtwarme Hitze klatschte mir so entgegen wie so eine Wand. Und ich wusste, hier bin ich genau richtig. Ja, also es war Liebe auf den ersten Blick. Und auch als ich aus diesem Flughafengebäude rauskam, dieser Vorplatz, die Menschen mit so fettem Gepäck, weißt du, was so ganz anders aussah als jetzt so schicke Koffersets, wie hier in unseren Breitengraden. Also das war, ich habe mich so zu Hause gefühlt. Und es geht mir heute noch so, wenn ich nach Indien fliege, was ich so häufig wie möglich mache, also ich verbringe, war jetzt auch Anfang des Jahres nochmal 2,5 Monate da und werde jetzt auch Ende des Jahres nochmal hin. Also sobald ich nur aus diesem Flugzeug aussteige, da geht mein Herz auf und ich habe das Gefühl, ich bin zu Hause.
Aber du warst nie da, warst dir sicher, das wird's für dich sein, und das war es dann auch für dich.
Ja, genau. Also deshalb, ich meine, wenn ich sage Leidenschaft ohne Ratio, aber ich war, oder sagen wir mal eher, es ist Intuition gepaart natürlich mit einer Leidenschaft. Das weiß ich aber, also früher wusste ich das nicht so genau, aber mittlerweile weiß ich, das stimmt dann auch immer. Also da gibt es dann wirklich was für mich.
Gut, du brauchst einen Anruf und ein Bauchgefühl und dann läuft's.
Ja, ich schalte gleich mein Telefon mal wieder ein. Ne? Ja.
Wer aber weiß. Das mit dem Bauchgefühl ist tatsächlich etwas, was ich finde, was wir vor allem in, wie sagen wir mal, Industriestaaten oder nehmen wir mal Deutschland einfach auch, was vielen einfach durch die Geschwindigkeit, die um uns herrscht, eigentlich verloren gegangen ist.
Ja.
Und ich habe das auch bei mir selber irgendwann gemerkt, dass ich immer Dinge dann auch gemacht habe, beruflich gesehen, wo ich eigentlich hinterher manchmal so dieses Bauchgefühl hatte, war das jetzt notwendig oder soll ich das tun? Und irgendwann sagt einem der Körper eigentlich was. Der Geist meldet sich. Nur die Frage ist, ob man darauf hört und ob man es erkennt. Und irgendwann habe ich es tatsächlich gelernt, einfach mal wirklich diesem Bauchgefühl zu folgen und zu sagen, nein.
Mhm. Und das, was ist dann passiert?
Es passiert was Gutes. Also natürlich, weil danach ist alles einfacher. Es ist leichter.
Ja.
Und klar, manchmal gibt man auch das Risiko, wenn man trotzdem Ja sagt. Aber wenn man sich, ich sag mal, immer das Beste daraus auch dann nimmt, kann einem das andere nichts anhaben. Ich hatte ein Theaterengagement zum Beispiel mal angenommen gehabt und dachte mir einfach nur, nachdem es dann noch Vertragsverhandlungen gab, wo ich eigentlich das Geld dann hätte jetzt selber mitbringen müssen, wenn ich das mache, dann muss was anderes, wenn dabei rumkommen. Dieses Gefühl hatte ich im Bauch, aber ich dachte, wenn es eben nichts wird, dann habe ich noch nicht mal Schmerzensgeld, so was das angeht. Und trotzdem wusste ich, irgendwas gibt's. Und das war es dann auch.
Ja. So. Willst du verraten, was passiert ist?
Ich habe eine ganz tolle Kollegin kennengelernt, mit der ich bis heute sehr auch mit einem befreundet bin. Mhm. Und mit der ich zusammen auch immer wieder arbeite auch. Und wir haben uns da wirklich sehr schätzen gelernt. Und einfach diese Begegnung und sozusagen dieses Miteinander. Und immer wieder kommt man Anruf ins Telefon. Und sie sagt, Mensch, Dietmar, hast du Lust, an dem und dem Tag mit mir wieder zu spielen? Mhm. So. Und das ist das Beste, was dann passieren kann, dass man Menschen begegnet, mit denen man sich versteht und dann auch noch nebenbei vielleicht arbeitet oder sich einfach irgendwann mal trifft oder einen Wein trinkt, so ungefähr. Ne? Und dafür hat sich das dann alles gelohnt und es geht dann nicht um Geld.
Ja, genau.
So, ne? Und das ist wichtig.
Bei mir klingelt es nie. Habt ihr Vodafone oder Telekom? Ich frage ja nochmal. Frage für einen Freund.
Ich ruf dich mal an. Du gehst ja nicht ran, wenn ich anrufe.
Ja, dich drücke ich weg.
Siehst du?
Ja. Aber 2 Jahre sind eben nicht nur 2 Wochen oder 2 Monate. Das ist eine verdammt lange Zeit. Wie war das mit Heimweh nach zu Hause, nach Rheinland? Wie war es? Oder hat sich es einfach so natürlich angefühlt, dass für 2 Jahre alles fein war?
Also, nee, die 2 Jahre hatten schon ihre Herausforderungen, das kann ich nicht anders sagen. Weil ich hatte dann relativ schnell mich verliebt in Indien, in Nakul. Und und dann sagte er, ja, ich meine, du kennst ja unsere Kultur so ein bisschen. Ich wohne mit meiner Mutter zusammen, der Vater war gestorben, aber in Indien, also gerade die Hinduisten, da ist es einfach Tradition, dass die Söhne bei den Eltern wohnen bleiben. Ja? Und wenn sie dann heiraten, zieht die Frau mit in die Familie.
Ist das bei Italienern auch so?
Ja, genau.
Das hey, Mama,
genau.
Was fliegt sie da für eigentlich so weit?
Genau. Ich habe eben noch jemandem erzählt, dass für mich Italien und Indien viele Gemeinsamkeiten haben.
Ja, nur so. Für beides mit ihr.
Ja, das auch, stimmt. Ja, also auf jeden Fall.
Ich hör mit Ende auf.
auf jeden Fall bin ich dann der Vater war gestorben und er lebte mit seiner Mutter auch gerade in so einer ganz kleinen Wohnung, weil in Mumbai wird irgendwie all die alten schönen Häuser werden eingerissen, da werden dann so Hochhäuser hingebaut. So. Und das Haus von denen, das war gerade eingerissen worden und deshalb sind die hatten noch so eine kleine Wohnung, die denen gehörte, die immer vermietet hatten, da wohnten jetzt selber drin. Ja? Also es war so ein ganz kleines Wohnzimmer und ein Schlafzimmer. Er schlief im Wohnzimmer, die Mutter im Schlafzimmer. Und dann sagte er, ja, also ne, es gehört eben auch zu unserer Kultur, ich muss meine Mutter fragen, aber die sagt nie Nein zu mir. Ich so, ja, okay, ja, dann lerne ich die mal kennen und so. Und dann lernte ich die kennen. Und ich muss noch einen Schritt zurückgehen. Ich hatte vorher 2 Monate, nachdem dieser kurze Dreh vorbei war, war ich ja dann alleine in Indien. Und da hatte ich mit einer muslimischen Frau und ihren 3 Kindern gewohnt. Die waren relativ arm, so. Und es war aber so toll, das war eine so tolle Erfahrung. Wir haben uns einen Raum zum Schlafen geteilt, ja, weil ich wollte das genau sowas erleben, so dieses ganz normale Indien. Das war eine so wundervolle Erfahrung, weil die immer sagte, you are like my daughter, you are like, und God has sent you und so. Das war so toll und deshalb dachte ich so, so ist das jetzt immer, ja. So, und dann merkte ich schon, als ich das erste Mal seine Mutter kennenlernte, dass die ein bisschen reserviert war. Aber es war auch direkt so ausgemacht, dass ich da auch schon schlafe. Und die Mutter hatte ja gesagt, aber wie ich feststellte, sie hatte ja gesagt, aber sie meinte nein. Ja. Und das hatte mehrere Gründe. Erstens war das immer so, dass wenn er, also ich war die erste Ausländerin, aber auch mit den indischen Freundinnen, die, mit denen er ja nie zusammen gelebt hat, weil das ist ja absolut, also kulturell ist das eigentlich nicht akzeptiert, ja, dass man zusammen wohnt, wenn man nicht verheiratet ist. Aber auch da war die Mutter immer schon sehr, ich sag mal, eifersüchtig, ja. Und jetzt eine deutsche Frau, wo sie, glaube ich, erstmal sehr, also auch große Ängste hatte, ja, was bedeutet das jetzt? Und dann zog ich da ja sofort ein, ja, und in diese winzige Wohnung. Und ich werde das auch nie vergessen. Also ich bin nachts angekommen, habe die dann eben kurz kennengelernt, wo ich dachte, oh, die ist ein bisschen kühl, aber ich hatte mir nicht so viele Gedanken gemacht. Und dann weiß ich noch, dass ich morgens früh wach werde. Ich hatte ja auf so einer Matratze in dem kleinen Wohnzimmer geschlafen. Und dann sah ich erstmal, weil jeder, der irgendwie nur zur Mittelschicht, selbst zur unteren Mittelschicht gehört, hat ja so Hausangestellte. Ja, die kommen jeden Tag und putzen die Wohnung. Okay. Die muss auch wirklich jeden Tag geputzt werden, weil es so dreckig ist. So, und dann machte ich die Augen auf und dann putzte erstmal eine Frau mit so raschelnden Fußkettchen um mich herum. Und dann richte ich mich auf, guck mich um und dann sitzt Mami, die sollte ich auch Mami direkt nennen, sitzt Mami direkt hinter mir im Sessel, las die Zeitung und guckt mich so ganz streng an und sagte nur, wenn du einen Tee haben möchtest, dann sagt der Hausangestellten Bescheid.
So. Mami macht keinen Tee.
Mami macht keinen Tee. Und also das sollte in der Tat eine Herausforderung bleiben. Wir wurden nach 4 Wochen ohne unser Wissen verlobt. Da lachen wir heute noch drüber. Weil ich glaube, man wollte dadurch, dass wir jetzt zusammen wohnten, wollte man wenigstens, dass das vor den Nachbarn irgendwie genau. besser aussah. Mhm. Und ja, dann bin ich aber nach dieser Verlobung, also wir mussten dann da auch Ja sagen vor den Verwandten. Und das weiß ich noch, dass ich war wirklich wie, also ich kam mir wirklich, das war wie in so einem Film, ja. Also wir mussten uns auf 2 Stühle setzen und eine Tante von ihm, die war so die Zeremonienmeisterin, die hat es auch sehr charmant gemacht. Und dann sagten die, ja, ihr hatte so eine kleine goldene Pappbox dabei, sagt sie, also sie macht die nur auf, wenn wir jetzt versprechen, dass wir ganz schnell heiraten. Und Nakul, Nakul sagte dann so, also ist sehr entspannt, sagt dann so, ja, okay, na so, no problem. Da blieb mir auch nichts anderes zu ihm, als zu sagen, okay. Und dann zogen die Männer sich vor den Fernseher zurück und guckten Cricket und die Frauen planten unsere Hochzeit und ich wurde ab und zu, durfte ich wie im Multiple-Choice-Verfahren mal sagen, A oder B. Und dann wurde auch gefragt, irgendwie, ja, was machen wir mit den Verwandten aus Punjab? Laden wir die ein oder machen wir die Hochzeit jetzt so schnell, dass wir die nicht einladen? Dann müsst ihr aber sofort nach der Hochzeit nach Punjab fahren. Weil man muss das auch, das geht alles auf die eigenen Kosten. Dann wollten sie auch wissen, wie ist das mit den Deutschen? Erwarten die auch, dass wir die ganzen Reisekosten tragen? Ich sage, nee, oh, ja, okay, super. Und dann der Cousin, der, ich meine, in Indien Bribe, also man muss ja alles schmieren, ne? Der kannte dann auch direkt jemanden, dass wir dann auch ganz schnell einen Hochzeitstermin kriegten. Und dann dachte ich nur irgendwann so, ey, was geht hier ab? Das kann ich auf gar keinen Fall machen.
Und ja? Sie starrte aufs Telefon und wartete auf einen Anruf.
Genau. Und er kam nicht. Ich denke so, scheiße, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Ja, weil das wurde bis ins Kleine. Also ich hatte auch das Gefühl, dass viele Dinge vorher schon komplett geplant waren. Da fehlte jetzt nur noch die Frau, weil ich meine, wir waren beide Ende 30 und die wollten den auch unter die Haube kriegen, ja. Das ist so ein Freigeist und das sollte jetzt irgendwie endlich mal so in geordnete Bahnen geführt werden. Und dann habe ich gedacht, scheiße, ey, ich kann das nicht machen, aber wie sage ich das? Und dann sagte er irgendwann so, ja, sollen wir nach Hause gehen? Also das war bei seiner Schwester, fand das statt und wir wohnten nur über die Straße. Und Mami blieb zum Glück noch ein bisschen. Ich so, ja, ja, alles klar. Dann machten wir die Tür hinter uns zu und ich weiß noch, ich hatte so einen Kloß im Hals. Und dann habe ich so, ja, ich muss dir was sagen. Und er so, oh, was ist denn los? Und so. Ich so, oh, also mit der Hochzeit so. Also ich, Ich kann das nicht. Dann fing er an zu lachen, sagte so, wie deshalb sei ich so aufgelöst? Ich so, ja. Der so, oh, das macht doch nichts, doch völlig egal. Wenn du heiraten willst, heiraten wir, wenn nicht, nicht. Ist doch no problem, ne? Okay. Und ich so, okay. Und ich sag, und was sagen wir den Verwandten? Und er so, nothing. Und dann wurde da, es war wie ein Wunder, es wurde dann nie wieder ein Wort drüber verloren. Das verlief einfach im Sande. Wir haben bis heute keine Ahnung, warum, weshalb, aber ich weiß nicht, ob Mami dann vielleicht doch irgendwie auch ganz froh war, dass ich dann doch nicht ihre Schwiegertochter wurde. Und dann habe ich auch in diesem Zusammenhang gesagt, du, Mama, und ich muss jetzt auch ausziehen. Also das geht für mich gar nicht mehr. Also wir wohnten jetzt einen Monat zusammen. Und dann sagt er, ah, er hat da schon mit seiner Schwester und mit Freunden drüber gesprochen. Er sagte auch, du, das geht in der Tat überhaupt nicht. Also sagt er, ich ziehe mit dir aus. Das ist komplett gegen meine Kultur. Aber er sagte, irgendwie meine Mutter hat sich so krass verhalten. Dann muss sie jetzt auch mal die Rechnung dafür zahlen und ich ziehe mit aus. Ja, und dann zogen wir dann auch aus. Es war natürlich viel besser, aber ich meine, das ist so eine Familienkultur. Natürlich war Mami auch ständig bei uns in der Wohnung und man traf sich ständig auf Familienfesten. Und es wurde dadurch natürlich nicht besser, dass wir einfach ausgezogen sind, weil das natürlich, also ein ganz schlechter Ton ist. So.
Ja, ja. Vor allem kann ich mir das nicht vorstellen, wenn man die ganze Zeit aufwacht morgens und dann sitzt da jemand im Nacken und mit einer Zeitung und sagt, Kaffee kannst du selber machen.
Oder von der Haushälterin. Nicht selber.
Ah ja, Entschuldigung, die Haushälterin. Ja. Kann man ja gar nicht mehr schlafen.
Oder? Ja, also es war schon echt aufwühlend. Ja.
Das gibt ja oft diese Erzählung von Menschen, die von weiter weg kommen, in diese deutsche Kultur bei uns kommen und sagen, ich fühle mich hier so fremd und ich fühle mich hier so anders. Und ich bin jetzt ein Ausländer, wo dann so ein weißer, 1,90 Meter, 40 Jahre alter Mann mit fliehender Stirn, das gar nicht weiß, wie das ist, weil er war bislang nur 2 Wochen auf Malle und das ist anders da. Das ist Urlaub und das ist europäisch. Wie ist denn das, wenn man fremd ist, wenn man plötzlich selber die Ausländerin ist? Wie fühlt sich das eigentlich an?
Also es ging mir ja auch unter anderem um das Gefühl. Ich fand das ja auch spannend. Deshalb hatte ich mich ja auch auf viele Sachen eingelassen. Und ich meine, dass das jetzt nicht nur ein Zuckerschlecken ist, ist auch klar. Ja. Also was spannend ist, in Indien ist es unglaublich schön, Gast zu sein. Ja, ich liebe das, weil in der indischen Kultur der Gast ist Gott und man wird auch wirklich so behandelt. Also egal, ob man aus Indien kommt oder aus dem Ausland, wobei ich natürlich kleine Einschränkungen machen muss. Es kommt natürlich schon immer darauf an, wie man mit den Leuten verwandelt ist. Ja, also ich sag mal, wenn man natürlich im Status niedriger ist, dann ist es natürlich auch oft überhaupt kein Zuckerschlecken. Das muss man auch mal ganz ehrlich so sagen, ne? Aber ich als Europäerin bin da immer wahnsinnig herzlich aufgenommen worden. Wenn man natürlich jetzt in eine indische Familie hineinheiratet, ist die Freude nicht immer ganz so groß, weil die viele Inder natürlich immer noch sehr darauf achten, eigentlich, dass man jemanden aus der gleichen Kaste hat. Wobei in der Familie war das mit der Kaste jetzt überhaupt nicht wichtig. Das war denen relativ egal. Aber ich glaube, und das kann ich auch total gut nachvollziehen, dass die Mutter Angst hatte, weil die natürlich auch so Märchen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise sie hat Dinge aus dem Westen gehört, aber kannte den Hintergrund nicht. Und das hat ihr wahnsinnige Angst gemacht. Also sie hatte zum Beispiel mal gehört, dass wir für unsere Eltern finanziell in der Regel nicht aufkommen. Aber was sie eben nicht wusste, dass sie eben oft eine eigene Rente haben, ja, oder dass der Staat hier anders einspringt. Und deshalb weiß ich auch, dass sie total Angst hatte, dass ich ihren Sohn irgendwie belatsche, so nach dem Motto, Mensch, lass doch das Geld für uns behalten, ja, und Mami nichts mehr geben. Ich meine, das liegt mir natürlich total fern, ja, aber, oder dass wir nach Deutschland gehen. Und ich meine, ein Albtraum hat sich ja auch in der Tat für sie bewahrheitet, nämlich, dass wir ausgezogen sind, ja. Ich meine, ich war total gewillt, weil ich das ja eigentlich, ich fand das vom Prinzip her so schön und ich hatte mich ja vorher mit der anderen Frau so wohlgefühlt und habe gedacht, das ist doch prima, auch dass mehrere Generationen so in einem Haus wohnen. Ich war da wirklich sehr offen, aber die Stimmung war so vergiftet, weil die mit ihrem Sohn auch kein Wort mehr gesprochen hatte. Die Stimmung in dem Haus war so vergiftet. Also,
aber wenn das das gleiche Gefühl gewesen wäre, hättest du dann geheiratet?
Was meinst du, das Gleiche, wenn das so schön gewesen wäre?
Du,
also ich weiß nicht, 4 Wochen weiß ich jetzt nicht, aber grundsätzlich bestimmt, ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. Kann sein. Also, ja, wenn es so, also doch, ich glaube, weil ich vorher so euphorisch war, ja, hätte ich wahrscheinlich schon gemacht, ja. Mhm. Also, wie gesagt, mit der Familie war das schwer, aber ich will das jetzt auch überhaupt nicht verallgemeinern, sondern mit dieser Person, also vor allen Dingen, ich will jetzt auch gar nicht so schlecht über sie sprechen, das ist einfach eine Frau, die große Ängste hat, ja. So, und wir wissen alle, wenn jemand Ängste hat, dann ist man eben nicht großzügig, nicht überschwänglich, sondern dann ist man halt eng und...
Natürlich, Ängste sind immer das, was ist ja eigentlich schon nur zwar mit einem anderen Umlaut, aber macht eng.
Genau,
so. Und es ist egal dann, in welcher Kultur man ist.
Genau,
aber dann
absolut.
Kommt aber noch die Kultur noch dazu.
Genau.
Und das ist dann dieses neue Feld.
Mm, ja, also insofern, das war schon herausfordernd, aber ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich wirklich alle Erfahrungen machen durfte, auch die schwierigen, in dem jeweiligen Moment hat sich das natürlich oft nicht so gut angefühlt, aber im Nachhinein bin ich schon froh, weil ich daran auch wirklich sehr gereift bin. Und Nakul und ich sind nicht mehr zusammen, aber wir sind halt nach wie vor sehr, sehr gute Freunde. Und ich sag mal jetzt, wenn ich immer wieder als Gast sozusagen in dieses Land komme, ich liebe das einfach.
Es ist ja auch, wenn man, also du bist ja nicht nur Autorin eigentlich, du hast ja auch ein ganz großes Steckenpferd, das ist Fotografieren. Mhm. Und wenn man deine Bilder sieht, die du ja hauptsächlich, ich sag mal jetzt nicht nur in Indien, sondern auch aus dem Nahen Osten, den du auch bereist hast, machst. Es ist für, ich glaube, eben gerade für uns Westler, um es mal so auszudrücken, immer ein Wahnsinn, erstmal sich vorzustellen, dass Menschen so leben können, allein nur, wenn man das Bild sieht. Ne? Also du, und trotzdem drücken diese Menschen, die du fotografiert hast, auch einfach so eine Wahnsinnszuversicht aus. Und du hast im Hintergrund, denkst du immer so, mein Gott, also ne, ich könnte mir nie vorstellen, so zu leben. Und jetzt kommst du nach Indien und eigentlich in ein Umfeld auch, wo eben auch genau dieser Hintergrund ja so allgegenwärtig, behaupte ich jetzt einfach, ist noch nicht da gewesen, ne? Aber das, was ich von Bildern her kenne oder von Filmen. Was löst das aus in den ersten Augenblicken? Also wenn man zum ersten Mal diese fremde Welt so betritt, wo du auch sagst, ne, eigentlich ist es auch sehr schmutzig dann da gewesen und man hat so einen anderen Standard in dem Sinne, den man kennt. Mhm. Aber was macht es mit dir? Oder was hat es mit dir damals gemacht? Wie schnell bist du damit zueinander gekommen?
Ja, also die einige von den Bildern, oder ich habe so eine Fotoreihe in Kalkutta gemacht, oder Kolkata heißt es jetzt, und zwar in Howrah, das ist nochmal so ein Arbeiterviertel, und es waren wirklich die Ärmsten der Armen, die auf den Straßen leben, noch nicht mal in einem Slum, noch nicht mal in einer Hütte, weil ich da einen Monat lang morgens immer mit rumgefahren bin, weil die Indienhilfe Deutschland, die unterstützt so ein Projekt One Meal a Day. Und die bekommen dann wirklich eine warme Mahlzeit und ein Glas Wasser. Und dann bin ich mitgefahren. Ich dachte zuerst, ich helfe jetzt mit, das Essen austeilen. Und dann sagte aber so ein Priester, das ging irgendwie von der katholischen Kirche da aus, dann sagte der so, also an dem ersten Morgen so, where's your camera? Und ich so, ja, auf dem Zimmer. Und der so, no, no, you click. Ich so, ja, okay. Und ich muss sagen, also sowohl in Indien, aber auch in den anderen Ländern, in denen ich war, eben Pakistan, Syrien, Libanon, Iran, jedes Land ist ganz anders. Ja. Aber gerade doch eigentlich in allen Ländern sind die Leute, und vor allen Dingen in Indien, sind die Leute, und Pakistan, das ist eigentlich eine ganz, also selbe Mentalität so, sind die Leute so neugierig, ja, die lassen sich so gerne fotografieren und die sind halt so kommunikativ, ja. Und ich habe den Leuten ja dann immer direkt ihre Porträts hinten so auf dem kleinen Display gezeigt, die haben sich so gefreut. Und für mich ist das so beglückend, in solche Welten hineinzureisen. Ja, das sind natürlich, also das in dem Fall waren natürlich wirklich die Ärmsten der Armen. Aber ich habe so viel von diesen Menschen gelernt. Das kann ich wirklich das so sagen. Das ist unbeschreiblich, weil ich weiß auch nicht, wo sie es hernehmen. Aber für mich haben diese Leute sich eine ganz, ganz große Qualität bewahrt. Und das ist, wenn gerade etwas, also die sind sehr im Hier und Jetzt. Und wenn im Hier und Jetzt etwas Schönes, etwas Spannendes stattfindet, wie Kinder eigentlich, dann sind die wirklich mit ihrem ganzen Herzen dabei. Ja, das kann sein, dass der nächste Moment auch wieder traurig und schwierig ist. Aber das, finde ich, ist einfach eine irre Qualität, wirklich sehr wach jeweils in der Gegenwart zu sein. Und was mir auch immer wieder auffällt, überhaupt dieses, so einen guten Zugang überhaupt zum Herzen zu haben, weil Dietmar, du hattest das ja eben schon angesprochen, dass in unserer westlichen Welt, wir sind ja doch sehr von unserem Verstand bestimmt, ja, weil unser ganzes System so läuft. Und ich habe oft das Gefühl, dass die Menschen, die nicht so sehr am kapitalistischen Tropf hängen, dass die ein anderes Gefühl, also einen anderen, besseren Zugang zu ihrem Herzen haben.
Wenn ich deine Bilder sehe, erreicht mich immer so ein kleines Angstgefühl, weil ich immer denke, oh Gott, wie ist das da wohl, wenn ich da rumlaufe, weil ich ja auch da fremd aussehe. Mhm. Und ich glaube, ich selber hätte Angst, da rumzulaufen. Und ich verrate jetzt hier nicht zu viel, es ist ein Podcast, aber du bist ein bisschen zierlicher als ich. Hast du da Angst oder hast du da gefährliche Situationen erlebt? Oder funktioniert das so, wie du es gerade beschrieben hast, einfach, dass die Leute, dass du vor Leuten keine Angst haben musst?
Mir ist noch nie irgendwas Blödes passiert. Und ich meine, ich habe natürlich schon meine Antennen ausgefahren. Ja, also manchmal habe ich das Gefühl, oh, wenn ich jetzt in das Viertel reingehe, nee, das fühlt sich jetzt vielleicht nicht so gut an, wenn ich alleine bin. Aber ich habe das Gefühl, also mein Gefühl oder meine Erfahrung ist, dass die Leute ein sehr gutes Gespür für Menschen haben, dass sie nämlich merken, ich glaube, bei mir spüren sie einfach, dass ich ehrlich, neugierig und wohlgesonnen bin. Und das ist mir bisher immer auch so gespiegelt worden. Mhm. Also das zum Beispiel, ich war in Syrien 2018 oder 2019, es war noch Zeit des Krieges, also so Ausläufer des Krieges. Und ich weiß noch, dass mir, also natürlich zu Recht, Leute sagten, du musst super vorsichtig sein mit Fotografieren. Also das war schon vor dem Krieg so, wenn du da zufällig irgendwie eine Militärbase mit im Bild hast, dann kann das richtig Ärger geben. Ich so, ja, okay. Da war ich zuerst super vorsichtig. Und dann merkte ich aber, ich meine, ich weiß bis heute nicht, was da passiert ist, dass das alles, das floss so, ja, das war irgendwie, das war ganz easy. Und dann bin ich sogar irgendwie in so einen Hammam reingelaufen, ja, wo die Männer im Handtuch nur saßen. Und ich mache immer so, also ich halte ja nicht einfach drauf, aber das geht so blitzschnell, so nonverbal, so eine Kommunikation. Und dann kriegt man so ein Einverständnis. Und dann konnte ich die da wirklich im Handtuch fotografieren mit dem Assad-Bild dann schön über der Sauna. Und ich weiß nicht, also ich glaube aber auch, oder nicht, ich glaube, ich weiß, dass ich da als Frau einen totalen Vorteil habe. Weil ich komme natürlich als Frau sowohl in die Männerwelten als auch in die Frauenwelten rein. Und ich glaube natürlich auch, und ich bin ja auch nie wirklich jetzt, weißt du, in einem Auftrag unterwegs, sondern ich auch die Fotografie, ich mache die immer nach Gefühl und gucke eigentlich erst später, was ich damit machen könnte. Also ich lasse mich da auch total von meinem Bauchgefühl leiten. Deshalb stehe ich ja auch nie unter Druck. Ja, oh, ich muss jetzt dieses Foto machen oder so. Sondern ich gehe wirklich nach meinem Bauchgefühl, nach dem, was sich gut für mich anfühlt und worauf ich Lust habe. Und das funktioniert. Also ich komme irgendwie überall rein, ja.
Wir sollten noch dringend auf 3 Fragen Glück eingehen, glaube ich. Ah. Mhm. Aber für 3 Fragen Glück brauche ich noch einen Wein.
Brauchst du die 2 Fragen?
Ich brauche mein zweites Glück, bevor wir zum dritten Glück kommen.
Auf jeden Fall. Und,
Prinzessin, ja, entscheide bitte.
Ach. So, Sache. ich bin noch ein bisschen geflasht gerade. Also ich habe wirklich hier extrem gespannt zugehört, weil es war ultra interessant. Deswegen muss ich mich noch kurz sammeln.
Würde mich
dann jetzt hier mal drüben wieder um die Weine kümmern. Und ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal der Reihe heute durch und wir nehmen jetzt den hier. Und da müsstet ihr sagen, wem der gehört.
Das ist deiner.
Meiner war der Weißwein, Dietmar.
Entschuldigung.
Nee, das kann ich sagen.
Ich habe nur die Sonne gesehen.
Du bist auch noch völlig in der Story, ne?
Normalerweise braucht er 3 Weine für solche Szenen.
Richtig, das ist ja schon sein erster, hat mich gekillt.
Ist das meiner?
Das ist deiner, oh. Ganz genau.
Wir sehen auch auf diesem Wein eine lachende Sonne, die hat sowas im Gesicht wie so ein Schnurrbart, das sieht ein bisschen kurios aus,
ja.
So ein bisschen so. Wie der Sänger von den Höhnern.
Ja, stimmt.
Und es ist auch vom Weingut Sula Weinyards, aber in diesem Fall blinkt er rot, es ist ein Shiraz aus dem Jahr 2021, auch er kommt aus Nassig.
Genau.
Genau. Und Nassig ist tatsächlich das große Weinanbaugebiet von Indien, nämlich in der Nähe von Mumbai.
Das indische Rheinhessen sozusagen.
Ja.
So, ich schenke euch mal eins.
Sehr gerne.
Sehr nett von dir.
Sehr nett von dir. Und ich kann nebenbei einfach mal vielleicht ein bisschen was einfach auch zu den Weinen aus Indien sagen. Also, wie wir vorhin schon so ein bisschen angehaucht haben, ist religiös nicht unbedingt das Anbaugebiet der Welt. Allerdings gibt es tatsächlich heilige hinduistische Schriften, die noch vor 2000 Jahren tatsächlich auf alkoholische Getränke hindeuten. Das heißt, damals, vor sehr langer, langer Zeit, dachte man anscheinend doch, wäre vielleicht eine gute Sache. Irgendjemand hat anscheinend einen großen Rausch gekriegt und hat das verboten. Also es war aber nie fester Bestandteil eigentlich zur Kultur gehörend. Genau. Was sie allerdings haben, sie haben trotzdem 100.000 Hektar Anbaugebiete, allerdings nicht jetzt, um alkoholischen Wein draus zu machen, sondern vor allem für den Anbau von Rosinen. Und denn Rosinen sind ja auch sehr, sehr wichtig in Indien, in der kulinarischen Welt. Und für Saft und für Most wird es genutzt. Und trotzdem gibt es natürlich durch die Kolonialmächte kamen dann so ein bisschen die Portugiesen und die Engländer haben natürlich versucht, den Wein ein bisschen dort anzuschieben. Dann sind sie wieder weg gewesen. Dann kam Prohibition tatsächlich. Und das wurde dann 1900, jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal nachschauen, die Prohibition war Ende der 90er, wurde die wieder abgeschafft und dann wurde Weinanbau auf jeden Fall möglich gemacht.
Ach siehste, das wusste ich gar nicht. Ja. Bis Ende der 90er?
Ja, bis Ende der 90er. Anfang der 20er wurde das eingeführt und wurde dann Ende der 90er wieder abgeschafft. Und die Weingüter in Indien betreiben mittlerweile einen richtigen Qualitätsanbau. Das muss man auch schon dazu sagen. Also da wird, weil das Klima gar nicht mal so verkehrt ist, vor allem wenn man in die höheren Regionen geht. Und vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel Merlot anbaut dort. Merlot ist sehr beständig, auch wenig anfällig. Und das Anbaugebiet dort kann sogar, weil das sehr warm ist, dort zweimal geerntet werden. Das machen aber die
Hochzeiten. Zweimal?
Kann zweimal geerntet werden, zweimal gelesen werden. Ja, allerdings wird es nur einmal gemacht für Wein. Und das andere Mal machen die Qualitätsbauern, schneiden das ab, damit die Triebe wieder besser nachwachsen. Ja, also sie gucken da schon wirklich sehr. Und es gibt auch tatsächlich in Falstaff, kann man es nachsehen, gibt es wirklich Weine, die sehr hoch prämiert schon sind dort auch. Also man glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich wahr. Also vielen Dank, liebe Julin, für dieses Thema, was die Wein angeht. Ja.
Dietmar,
ja.
So, weißt du, an wen du mich gerade erinnert hast?
Na, an Tom?
An Tom. An den alten Weinklugscheißer, der Podcast Gott habe ihn selig.
Ja.
Der Weinklugscheißer war wieder da.
Aber da muss ich anders sprechen. Hier
reinkarniert.
Ist der Tom?
Tom ist mein Vorgänger hier an diesem Platz. Ja. Der hatte übrigens eine volle Glatze.
Mhm.
Und Tom musste leider vor ein paar Monaten aussteigen aus diesem Podcast, weil er es beruflich nicht mehr konnte. Und wir warten darauf, dass
Tom wiederkommt.
Dass Pom Dittmann eines Tages als Gast in diesem Podcast wieder erscheint. Wir wissen sogar schon das Thema, aber wir haben Tom immer noch nicht über den Ding gekriegt.
Ja.
Aber der wird wiederkommen, der Kollege. Und Dietmar hat jetzt den Weinklugscheißer übernommen. Und
ja, nee, ich dachte
lieber, einfach lieber nur. Mensch, der gerade diesen Podcast hört, was du nicht sehen kannst, das sehen wir. Die Frau Döker, die ist total schlau. Die hat ja den 3 Jungs richtig einen Kelch eingeschenkt und sich selber wieder nur so ein kleines Pfützchen.
Ja. Sie möchte wenigstens senkrecht aus diesem Studio wieder heraustreten.
Ja, während wir uns gegenseitig tragen.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Liebe Judith.
Ja.
So, wir kommen zu deinem Wein. Ja. So, das heißt, ganz klar, Shiraz, das heißt Rotwein. Und wir können ja schon mal ein bisschen schnuppern. Wollen wir mal schauen. Okay, da. Ja, das ist
schon ein bisschen stärker,
ne? Ein bisschen stärker, ne?
Mhm. Da ist ein ordentliches Fass drin.
Oh ja.
Mhm. Und? Was sagt die Profi-Weinkönigin?
Also ich finde, hier haut schon ordentlich Indien in die Nase. Hier ist so ein bisschen Kardamom.
Boah, Albert, der also ist, wirklich, der hat aber richtig was drauf, der, ne?
Hast du denn irgendeinen Workshop geschrieben?
Nee, das ist, weil wir folgenlang gesagt haben, dass wir nicht wissen, ob er nochmal wiederkommen darf. Und seitdem strebt der wie die Sau. Der hat alle Bücher gelesen, alle. So. Und der ruft vor jeder Folge Henrik Thoma an und sagt, Henrik, wie geht denn das? Und dann sagt Henrik dem irgendwas.
Ich dachte, der lebt in Neukölln und geht da in einen Laden nach Mannheim. Ja,
der geht zur Union Berlin eigentlich. Dachte ich, der trinkt nur Bier. Also.
Okay, entschuldige, mach weiter.
Kardamom, also erstmal ganz viele hier Würze. Ne, hier ist die indische Straße, finde ich, kommt hier aus diesem Glas. Wenn, also, so stelle ich es mir vor.
Du, dann kannst du das bestätigen. Absolut. Ist das die indische Straße? Ja.
Da gibt es auch viel Straßenküche.
Ja, richtig.
Ich glaube, wenn man da bei so einer schönen indischen Einzelhändlerin am Gewürzstand steht, dann hat man, glaube ich, das ganz gut.
Fehlt noch so ein bisschen die Räucherstäbchennote, richtig, oder? Oder riechst du das da auch raus?
Ja.
Echt?
Jetzt, wo du es sagst?
Mhm. Ja, jetzt rieche ich es auch.
Was Ledriges. Ich finde, das ist so ein altes indisches Taxi, auf dem man sitzt. wo man durch eine sehr laute Straße fährt und man dazu noch unheimlich sehr schöne, auch extrem laute indische Musik hört.
Ja.
Mit so bunten Bommeln
und Taxi. Mm-hmm. Und dann das Ganesha-Figürchen, was dann so auf dem Armaturenbrett dazu wippt, ne?
Ja, ganz genau. Ganz genau. Du hast einen Trinkspruch.
Ja. Ich sage ihn erstmal und danach kommt die Geschichte.
Oh,
ja,
bitte.
Also. Mohaji Moja.
Mohaji Moja.
Mohaji Moja. Also.
Mohaji Moja.
Mohaji Moja.
Ich hatte früher mal, als ich mein erstes Sparbuch hatte, bekam ich auch einen Monchichi. Das
Meine ehrliche Meinung,
ja,
also, er riecht besser, als er schmeckt.
Ja, also deiner war um Längen besser. Das muss ich jetzt direkt einfach mal so zugeben.
Du glaubst gar nicht, wie gut ihm das gerade tut, weißt du, dass er das mal hört.
Aber ich sag's euch, da ist was drin für mich, was ich überhaupt nicht mag, und das ist Rhabarber. Ah. Ich habe so eine ganz komische Rhabarbernote. Ich habe mir auch gerade den Wein hier über den halben Körper gekippt. Aber ich habe so eine komische Rhabarbernote. Ich mag keinen Rhabarber, keinen Rhabarberkuchen, kein gar nichts. Ich habe da irgend sowas drin.
Er hat,
also mir ist der zu sauer.
Mhm. Er hat Sauerkirsche. Mhm. So richtig starke Sauerkirsche. Mhm. Und er hat ein großes Tanninverhalten. Das heißt also, du merkst so einen leichten Pelz in den hinteren im Zungenbereich, wo es so ein bisschen so als würdest du einen kleinen Schimmelbelach haben. Mm. Was jetzt nicht nach Schimmel schmeckt. So.
Mm. Aber fast.
Nein. Einfach nur so das Gefühl von, ne, pelzig.
Soll ich noch einen blöden Witz machen? Mhm. Bitte? Wenn du Pelz im Mund hast, schmeckt es nach Kaschmir.
Das war ein blöder Witz, richtig. Kommen wir zu deinem Trinkspruch.
Ja, genau. Also ich glaube, ich muss jetzt erstmal hier die Hosen runterlassen, sozusagen. Also, ne,
nicht. Bleib sitzen.
Ne, ja, genau.
Es guckt uns ja keiner zu.
Also, ich habe noch nie vorher indischen Wein getrunken. Und danke diesen auch. Wein habe ich deshalb auch noch nie selber verköstigt. Mir kam einfach nur, kam es mir drauf an, dass er aus Indien ist. Weil ich nämlich auch, Nakul kam ja eben schon öfter, vor, weil der hat überhaupt keinen Alkohol getrunken und sein ganzes Umfeld hat keinen Alkohol getrunken. Und zuerst, also ne, als wir uns frisch kennenlernten, habe ich gedacht, das ist ja super unromantisch, so beim Date keinen Alkohol zu trinken. Und dann hatte ich mich ratzfatz dran gewöhnt und seitdem, also seit über 10 Jahren oder seit, nee, ziemlich genau 10 Jahren, trinke ich so gut wie gar keinen Alkohol mehr.
Schön, dass du da bist.
Ja, deshalb, also für mich ist es schon richtig viel, was ich hier mit euch trinke, ja.
Ich verstehe. Ja. Wir werden dich auch nicht abfüllen, keine Sorge. Also, oder wir bemühen uns.
Ja, genau, und hier, Mojahi Moja, also falls jetzt nämlich Inder zuhören und jetzt denken, na, jetzt hat sie sich aber hier, genau, ne, die ganz große, wenn jetzt die indische Community, die wird jetzt wahrscheinlich aufjaulen und jetzt sagen, was hat sie denen denn da jetzt irgendwie hier vom Pferd erzählt, ja? Also ich hatte Nakul eben gefragt, sag mal, ich habe einen indischen Wein mitgebracht und sag mir mal schnell einen Trinkspruch. Und er so, erstmal so, indischer Wein? Hä? Warum hast du nichts Französisches oder so gekauft? Ja?
Hast du sie noch alle? Ja,
so, wollte erstmal, ich sag, lass uns jetzt nicht darüber diskutieren, sag mir mal einen Trinkspruch. Also, ja, gibt es nicht. Weintrinken ist ein westliches Konzept. Also da sagen wir auch Cheers. Ich so, jetzt sag mir bitte irgendwas, ja? Und dann sagte er, ja, Mojahi Moja, Punjab ist, Punjabi ist das, der kommt ja aus Punjab ursprünglich. Mhm. Und das heißt sowas wie Fun und nichts als Fun, ja, also Freude und nichts als Freude. Er sagte aber, du, wenn du jetzt in Indien mit einem Glas Wein in einer Runde sitzt und sagst dann Mojahi Moja, werden dich alle auslachen, ja, weil das passt eigentlich nicht. Also eigentlich würde man Cheers sagen, aber das war jetzt irgendwie,
Das wäre auch in Ordnung, aber ich finde Mojahi Moja klingt toll.
Mojahi Moja klingt irgendwie toll, ja. Weil ich finde, wir führen das jetzt hier einfach ein,
super,
oder?
Ja. Ich finde das super.
Ja.
Weißt du, ich finde es sehr sympathisch und auch überhaupt nicht wichtig, dass du jetzt irgendwie eine große indische Weinkennerin wärst, oder? Was zwar auch interessant wäre, aber eins muss man immer noch dazu sagen. Wir machen diesen Wein-Podcast ja nicht irgendwie, weil wir uns jetzt hier hingeben und sagen, wir sind jetzt die großen Weinkenner, sondern wir führen eigentlich Menschen hier zusammen, also uns, den Gast, und wir freuen uns eigentlich, etwas über den Gast zu erfahren, über das Leben und das, was wir machen. Und der Wein ist eigentlich nichts anderes als die Bindungsstelle. Und wenn man hier jemanden hat, der richtig was von Wein versteht, lernen wir gerne dazu. Wenn wir jemanden haben, der genauso viel versteht wie wir, auch nicht so viel, aber so, ist auch gut. Aber wenn jemand da sitzt und sagt, ich kann eigentlich mit Wein, ist auch gut, weil es geht ums Leben.
Ja.
Und der Wein verbindet
ja.
In diesem Fall. Und wir wären, glaube ich, selber nie auf die Idee gekommen, indischen Wein hier mal zu haben. Und deswegen sind wir für sowas immer äußerst
dankbar. Und ich meine, der von Thomas war ja wirklich richtig gut, oder?
Er war schon nicht so verkehrt.
Aber deiner hat auch einen großen Vorteil. Deiner, ich bin mir schon sicher, was ich mit dem mache. Ich weiß es, ich werde mir den wieder kaufen und ich nehme den mit zu meiner ersten Meierkur, wenn ich nicht trinken darf, aber dann rieche ich dran. Mhm. Weil dein Wein, der riecht sensationell gut, der riecht wirklich gut. Er bringt nur nicht das Gleiche mit, wenn man ihn schmeckt.
Also ich glaube, und das ist ja manchmal bei Wein tatsächlich so, obwohl viele mittlerweile sagen, also viele Köche auch, und wir hatten ja schon zwei ganz hervorragende Köche bei uns als Gast, die jetzt nicht unbedingt immer von Weinbegleitung sprechen, also was esse ich dazu. Und es gibt Weine, wie auch bei diesem hier zum Beispiel, der verändert sich tatsächlich, wenn man dann ein passendes Gericht dazu findet. Und wenn wir jetzt wirklich mal sagen würden, da nehmen wir mal eine indische Speise, ja, mit Curry, ja, immer schön was Scharfes, dann ist das er ist schon mild auch.
Ja.
Also er hat zwar, aber wenn ich jetzt ein paar mehr Schlücke trinke, dann hat er oben auf der Oberfläche auch was ganz Leichtes. Und wenn du jetzt so einen scharfen Curry hast und das drauf trinkst, so ein bisschen wie ein Joghurt. Also, Joghurt mit Pelz.
Aber lass uns auch fair sein. Das ist ein Shiraz, der 13,5%.
Ja.
Vielleicht muss der auch dekantiert werden. Vielleicht müssen wir den auch noch 10, 15, 20 Minuten.
Ich würde auch sagen, lass noch mal ein bisschen stehen und gucken, was da kommt.
Mhm. Ja. Weil wir hatten ja schon mal so einen Wein, mit dem Dietmar richtig baden gegangen ist, vor langer
Zeit. Ja,
gar nicht.
Inwiefern?
Nein, sie haben ihn nicht verstanden.
Also,
man muss es immer.
Stimmt, ich hätte das eigentlich auch, ne? Ja. Ich glaube, ihr versteht diesen Wein noch nicht ganz.
Genau.
Ja. Was will man erwarten?
Es gab schon Beschreibungen, die hießen nasser Vorhang und solche
Dinge. Ja, aber der war nicht von mir.
Nein, das war nicht deiner, das stimmt. Der nasse Vorhang war nicht deiner, aber deiner schmeckte eigentlich so ähnlich. Und
gar nicht.
Eine Woche später trafen sich damals Tom, Dietmar und ich nochmal. Und Dietmar sagte, ich habe die Flasche noch hier und hat die wieder aufgemacht. Und plötzlich schmeckte der Wein sensationell gut. Aber der Podcast war leider zu Ende und Dietmar hatte verloren. So spielt das Leben. Aber der war später wirklich gut. Das müssen wir nochmal sagen. Das war dein slowenischer Wein, war das?
Richtig, dann. Das war mein slowenisch-steirischer Wein.
Ja,
steirisch. Das muss man anders sagen. Das war ein österreichischer Podcast. Also sprich Weine aus Österreich. Und sie haben es nicht verstanden. Sie haben es einfach nicht verstanden.
Nee, stimmt gar nicht. Das ist wie mit dir. Er braucht einfach zu lange.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Genau.
So.
Gute, drei Fragen Glück. Komm,
lass uns mal. Drei Fragen Glück. Ja.
Weiter hier im
Programm. Zügig weiter im Thema.
Zügig,
ne?
Im Programm. Ich habe ja noch die eine oder andere Frage stehen. Die müssen soll abgearbeitet werden.
Gut.
Du hast ein Projekt gestartet, das ist kein abgeschlossenes, ein Dauerprojekt, drei Fragen Glück. Du hast das schon bis nach Barcelona damit gebracht, du hast damit ein bisschen Furore gemacht und du hast sensationelle Bilder gebracht. Was steckt eigentlich hinter drei Fragen Glück? Es ist ja nicht eine ganz normale Ausstellung oder sowas.
Nee, also ich habe das Projekt, ich glaube 2017 angefangen. Ein Tag nach der Wahl von Donald Trump.
Klingelte das Telefon?
Nein, es war sogar, ja, doch, das Telefon hat wieder eine Rolle gespielt. Ich weiß nämlich noch, in der Wahlnacht wurde ich nachts wach und dachte so, eigentlich müsste das Ergebnis jetzt feststehen. Habe aber so, weißt du, so ein Teil von mir dachte, schlaf weiter, guck es dir morgen an. Und dann war ich aber schon dabei, irgendwie dieser andere Teil von mir war dann doch so neugierig und guckte schon ins Telefon und dann so, Trump hat gewonnen. Ich so, oh, krass, ey. Ich war echt geschockt. Und dann weiß ich noch, der nächste Tag, der saß ich wie so paralysiert auf dem Sofa, ja, und dachte so, was ist denn eigentlich, also ich, da war ich noch nicht so lange aus, ja, doch, also aus Indien zurück, aber ich war da gedanklich noch viel mehr so mit also nicht so sehr mit meinem Kulturkreis beschäftigt, ja. Und ich meine, klar, Amerika und Deutschland ist jetzt trotzdem was anderes, aber irgendwie westlicher Kulturkreis, würde ich jetzt mal sagen. Dass ich dachte, ich weiß eigentlich auch gar nicht, was hier so bei mir vor der Haustür los ist, ja, also weil bei uns wurden ja auch die Rechtspopulisten immer stärker und habe irgendwie gedacht, krass, also irgendwie musst du dich jetzt mal, also irgendwie, also war auch meine Neugier so geweckt, ja, was ist denn da eigentlich los? Weil es lag ja auch so viel Protest in der Luft. Ich meine, den Protest konnte ich auch verstehen, ja, nur, dass ich dachte, irgendwie könnte man den ja in konstruktivere Bahnen leiten. Und dann bin ich erstmal nach Berlin-Marzahn gegangen, weil ich nämlich die Leute fragen wollte, also es wurde ja immer so lautstark das postuliert, was man nicht mehr will, wogegen man ist. Und irgendwie habe ich gedacht, ich würde jetzt gerne mal wissen, wie die Gesellschaft denn eigentlich aussieht, in der die Leute gerne leben möchten. Und dann bin ich erstmal nach Marzahn gefahren und habe mich vor so ein Einkaufszentrum gestellt. Und merkte nur, dass die Leute mir darauf gar keine Antwort geben konnten. Ja? Und dann bin ich nochmal in mich gegangen und habe gedacht, nee, ich muss viel mehr wirklich bei den Leuten persönlich anfangen. Und ich habe auch gemerkt, viele Menschen waren so wütend oder so enttäuscht oder haben sich so ohnmächtig gefühlt, dass ich dachte, ich glaube, es ist wichtig, erstmal in ein gutes Gefühl zu kommen, weil ich meine, das kenne ich auch von mir, wenn ich richtig scheiße drauf bin, dann kommen da auch keine konstruktiven Lösungen oder Ideen. Und deshalb, und das hat dann wirklich irre funktioniert, dass ich die Leute erstmal frage, wann warst du das letzte Mal glücklich? Mhm. Ja, und auch immer darauf geachtet habe, dass sie jetzt nicht irgendwie aus dem Kopf kurz was sagen, ja, vor zwei Tagen, blablabla, sondern dass sie sich wirklich an dieses Glücksgefühl andocken, dass sie es wirklich spüren. Und das war irre, weil da haben sich die Gesichter von den Leuten immer schon so verändert, ja, weil ich erstmal, also nachher hat sich das geändert, aber ich bin erstmal nur auf die Leute zugegangen, die mir persönlich wahnsinnig unsympathisch waren, wo ich dachte, um die würde ich jetzt echt einen großen Bogen machen, weil ich gedacht habe, ich möchte jetzt mit Menschen ins Gespräch kommen, die mir total fremd sind und auf die auch ich keinen Bock habe. So, und nach dieser ersten Frage war das schon so, weißt du, wenn die dann sich an ein gutes Gefühl angedockt hatten. Und dann haben die mir auch teilweise so freizügig erzählt. Und dann die zweite Frage war, was müsste in deinem Leben passieren, damit du häufiger Glück erlebst? Und die dritte Frage war dann, was müsste in deinem Land passieren, damit die Menschen glücklicher zusammenleben? Und das war so Wahnsinn. Auch ich habe da wieder, also ich lerne ja immer mit meinen Sachen. Deshalb, das ist mir auch wichtig, weil deshalb macht mir das ja auch so Spaß, ja, wenn ich selber was lerne und erfahre. Und ich muss wirklich sagen, es war kein einziger Mensch dabei, den ich nicht, also ich hab alle Menschen, ich konnte das immer nachvollziehen, wie sie vielleicht teilweise auch zu sehr destruktiven Gedanken kamen. Nicht, dass ich es richtig gefunden habe, aber ich konnte es absolut nachvollziehen. Und es war immer Also mit ganz vielen habe ich mich nachher, weißt du, dass man sich umarmt hat. Es war so herzlich, es war so schön. Oder ich weiß nicht, soll ich eine Anekdote erzählen
gerne,
noch?
Gerne, ja.
Das war nämlich irre. Ich hatte mich mit Sozialarbeitern verabredet auf der Kurfürstenstraße, das ist der Straßenstrich, ne? Hier, direkt um die Ecke, ne? Genau, Kurfürstenstraße, genau. Das war am Valentinstag und es war noch richtig, richtig kalt. Ich wollte nämlich Sexarbeiterinnen interviewen. So, und die hatten da so einen Bus stehen, dann bin ich da rein. Wie gesagt, es war irre kalt draußen und es war auch nichts los. Und in dem Bus saß aber auf so einer Bank, saß so ein Pärchen, oder Mann und Frau, völlig zugedröhnt. Ja, der Typ hatte nur noch ein Bein und die waren völlig woanders. Und dann sagte die Sozialarbeiterin zu mir, ja, ich meine, heute ist super kalt und so, ist echt nichts los. Aber was ist denn mit den beiden da, ja, die da auf der Bank saßen? Ja, ich denke, klar, ich kann die mal fragen, aber ich habe nicht gedacht, dass die überhaupt einen Satz rauskriegen und ich habe auch nicht gedacht, dass die Lust haben, sich mit mir über Glück zu unterhalten, ja. Und dann weiß ich noch, dass ich so sage, ja, hallo, habt ihr Lust irgendwie, ich würde euch gerne 3 Fragen zum Glück stellen. Und dann die Frau so, zahlst du was? Kann ich ja total gut verstehen, ja. Und dann, also es sprach wie so durch mich durch, ja, dass ich sagte, ja, leider nein, aber ich kann euch versprechen, dass ihr gesehen und gehört werdet, ja. Und dann dachte ich so, wie beknackt ist das denn, ja, ich kam mir vor wie so eine völlig weltfremde Bildungsbürgertante, ja. Aber das traf voll ins Schwarze. Die wurde dann total wach, dann rüttelte sie so ihrem Typen ein paar Mal, ja, das ist super, wir haben so viel zu erzählen, wir werden nie gefragt. Und ich weiß auch nicht, die wurden total klar. Und dann habe ich die nacheinander interviewt und das war so berührend, was die mir erzählt haben. Also die Frau sagte, ja, sie hat irgendwie 3 Kinder, ist seit vielen Jahren auf Heroin und auf Koks und die Kinder sind bei Pflegeeltern, aber die sieht die schon immer. Also den einen sieht sie sogar fast täglich. Und klar, das sei irgendwie alles nicht schön, aber irgendwie, das war so eine ganz große Liebe zwischen diesen beiden, ja? Und wie die voneinander sprachen, dass sie sagte, draußen, wenn es regnet und mein Schatz kommt, dann geht die Sonne auf. Und also die sprachen beide in so irren Bildern voneinander. Und ja, und oh, und die Liebe und also so, dass die waren beide so happy miteinander und dass sie dann auch so sagte, also als Antwort auf die 3. Frage, was kannst du tun, damit die Menschen in deinem Land glücklicher zusammenleben? Dann sagte sie, ja, wenn ich so durch die Straßen gehe, dann schenke ich den Leuten immer mal ein Lächeln oder mache ein Kompliment, weil die meisten können das ja echt gut gebrauchen. Und das war so Wahnsinn, das war so rührend. Und dann sagte die auch noch so zum Abschluss, die hat mich auch so immer so umarmt. Dann sagte die, Mensch, süß, das ist ja so toll, was du da machst. Und was machst du denn eigentlich? Bist du Studentin? Ja.
Und hast du gesagt, ja, ich studiere Jura.
Genau.
Ja, man sollte sich unser Folgenbild mal angucken. Judith Dürker sieht nicht ganz aus wie 49.
Ja, aber auch nicht wie eine Studentin, oder ja, ich meine, es gibt ja einen 3. Bildungsweg, ne? Studentin im auf dem 3. Bildungsweg.
Ja, 18. Semester Jura.
Ja, genau. Ja, ich glaube, ein bisschen mehr schon, ne?
No.
Ja, nee, aber das waren irgendwie irre Begegnungen und mir war dann einfach wichtig, erstmal innerhalb Deutschlands, wirklich so vom, weiß ich noch, ich habe einen Kunstprofessor auch interviewt, der hat aber im Endstadium Krebs, der ist dann auch kurz darauf gestorben, das war spannend. Also wirklich vom Obdachlosen bis zum Kunstprofessor. Und dann bin ich natürlich mit dem Projekt auch gereist, habe das dann in Syrien, im Iran, in Indien, in Pakistan gemacht und in Kolumbien, das war auch spannend. Da wusste ich nämlich, dass ich auf ehemalige Kindersoldatinnen treffen werde. Und da dachte ich noch so, da bin ich aber echt mal gespannt. Also da hatte ich auch Respekt vor. Ja. Und das war auch wieder so ganz anders, als ich gedacht habe. Die waren wohl schon seit 5 Jahren in einer Einrichtung von Don Bosco, was wohl eine tolle Einrichtung ist. Und die sind geflohen, also aus diesen Banden geflohen und sind dann auch ganz ans andere Ende von Kolumbien gebracht worden. Also ich habe die in Medellin getroffen, weil die natürlich, also wenn die geschnappt werden, kostet die das Leben. Ja, du kannst dich aus so einer Drogenbande da nicht befreien. Also das ist auf Lebenszeit. Und da habe ich mit zwei jungen Frauen gesprochen. Und das war so, die waren so gut drauf. Also die eine hatte gerade eine Ausbildung zur Krankenschwester absolviert. Und also so starke Persönlichkeiten waren das beide, dass die auch sagte, ja, sie wird auch gerne noch Medizin studieren, eine Familie haben und sie will ihre Mutter unterstützen und sie weiß auch, dass sie das schafft und das traue ich der auch absolut zu. Und das weiß ich noch, als Antwort auf die dritte Frage hat die gesagt, der Frieden müsste in die Herzen der Menschen fallen, damit sie strahlen können. Erst der innere Frieden, dann der äußere Frieden. Es war eine 21-Jährige.
Das Projekt killt Schubladen.
Ja, absolut. Also es, vor allen Dingen, es killt immer wieder meine eigenen Schubladen und darüber freue ich mich immer am meisten.
Übrigens, man sollte ganz nebenbei jetzt nochmal erwähnen, auf www.judithdoecker.de kann man alles nochmal nachlesen, was sie uns heute gesagt hat, beziehungsweise vor allem die Fotos sehen, Videos sehen. Es ist wirklich, wirklich toll. Entschuldige, ganz kurz, was mich jetzt aber zur Frage bringt, ist, du erlebst diese Menschen. Ob jetzt Syrien, Indien, Pakistan, Iran, Kolumbien. Du siehst im Grunde genommen, was Menschen glücklich macht. Und man ist ja immer baff. So, dass Menschen, von denen wir eigentlich glauben, die dürften gar nicht glücklich sein, weil sie doch im Grunde genommen ein Leben erleben, das einfach nicht zum Glücklichsein prädestiniert ist. Und man wird eines Besseren belehrt auch. Und das ist ja großartig. Und jetzt kommt man zurück. Landet am Frankfurt-Flughafen. Und das Erste, was einem begegnet, drückt genau das aus, was man eigentlich nicht als Glück bezeichnen könnte, oder? Wie siehst du das, wenn du wieder zurückkehrst?
Ja, also ich empfinde das auch in der Tat erstmal als bedrückend hier. Das, und früher habe ich sozusagen, ja, ich sag mal, meinen eigenen Landsleuten einen Vorwurf gemacht. Da habe ich aber auch gedacht, das wäre auch gut, wenn ich mir das jetzt einfach mal abgewöhne. Und zwar liegt es, glaube ich, wirklich daran, dass wir, ja, also habe ich ja eben schon gesagt, ne, dass wir unglaublich mit unserem Verstand beschäftigt sind, dass wir auch in ein ziemlich enges Korsett gedrängt sind, was Erfolg anbelangt, was
Erfüllung.
Genau, und es, ich finde, bei uns kommt wirklich das Herz zu kurz. Und natürlich sind wir unglaublich darauf, ich sag mal, programmiert, dass das Glück irgendwo dann doch im Materiellen liegt. Ja, vielleicht würden die Leute das nicht unbedingt so sagen, aber wir leben alle danach. Ja, dass, ja, wenn ich die nächste Karriereleiter erklimme, wenn ich mein Häuschen habe, wenn ich schnick, wenn ich schnack, ja. Und ich meine, da kann ich mich auch selber gar nicht von freisprechen. Also ich meine, mittlerweile habe ich es, glaube ich, echt gelernt, aber ich tappe auch immer wieder in Fallen, ja, dass ich denke, oh, wenn dies, wenn das im Außen, dann, oh, dann geht's richtig ab. Aber das Glück liegt ja in uns. Ja, und das finde ich eben auch so spannend. Das ist mir ja auch im Laufe dieses Projektes aber auch so selber so aufgefallen, dass man sich ja auch jederzeit, das macht die erste Frage ja auch so deutlich, wir können uns jederzeit entscheiden, entscheide ich mich für ein gutes Gefühl oder für ein schlechtes Gefühl. Es gibt natürlich Situationen, da ist die Herausforderung sehr, sehr groß, sich für ein gutes Gefühl zu entscheiden. Aber sich das überhaupt bewusst zu machen, dass wir immer die Entscheidung haben.
Richtig, und das wissen viele gar nicht mehr, wie sie überhaupt zu diesem Gedanken kommen. Ne? Und ich habe gerade Thomas und ich, wir haben uns heute unterhalten, als wir zusammen Zug gefahren sind und haben darüber ein bisschen gesprochen und auch festgestellt, dass es heute, wir haben einfach eine ganz große Mentalität in unserer Gesellschaft, wo es einfach nur darum geht, gerade einfach nur dagegen zu sein. Und dieses einfach dagegen zu sein, gibt einem gar nicht mehr die Möglichkeit, im Grunde genommen eigentlich mal bejahend zu sein.
Ja.
Und gerade in der Politik ist das sehr, sehr auffällig. Politik sollte ja auch immer etwas sein, was ein bisschen als Vorbildfunktion fungiert. Aber da geht es ja auch mittlerweile nur noch darum, wenn die Gegenseite etwas sagt, ist das es grundsätzlich erstmal falsch. Mhm. So. Ich habe selten irgendwo im Bundestag irgendwann mal gehört, irgendwie, sehr verehrte Damen und Herren von der Gegenpartei, ich muss ehrlich mal sagen, die Vorschläge, die Sie gerade gemacht haben, finde ich echt gut.
Mhm. Genau.
Habe ich noch nie gehört. Und oder zumindest so verklausuliert, dass sie im Grunde genommen eigentlich gar nicht als solche wahrgenommen werden, weil sie alle taktieren müssen.
Mhm. Ist aber auch ein System. Ich will jetzt keinen politischen Vortrag machen.
Nö.
Ich arbeite da ja, aber es ist tatsächlich eine Frage vom System, das wir auch haben mit Regierung und
Absolut,
Opposition.
Absolut,
keine Frage. Was gut ist, dass wir das haben, dass wir eine Opposition haben können, die frei reden können und sagen können, das, was ihr macht, ist nicht gut. Und im Zweifel auch noch den kleinsten Fehler irgendwo suchen, logischerweise, und nicht sagen
können. Das ist ja auch okay, das ist ja Demokratie, im Grunde, dass man trotzdem diskutiert. Nur, Demokratie bedeutet ja, haben wir auch heute gesagt, dass man nicht gleich von Anfang an einfach nur dagegen sein muss. Und diese Dagegen-Mentalität, das ist das, was im Moment ja sehr stark in unserer Gesellschaft vertreten ist, ne? Ist ja egal, was für ein Thema ist.
In bestimmten Teilen. Ich würde niemals in einem Wahlkampf, in dem ich beteiligt bin, jemandem raten, einen Dagegen-Wahlkampf zu machen. Weil einen Dagegen-Wahlkampf mobilisierst du wiederum nicht, sondern du kriegst die Leute nur gewonnen für dich und für deine Ideen, wenn du einen Dafür-Wahlkampf machst. Man mag, letzter Punkt dafür, von mir, von Armin Laschet letztes Jahr gehalten haben, was man wollte, aber Olaf Scholz hat einen Wahlkampf für einen Mindestlohn gemacht und für 400.000 neue Wohnungen im Jahr und nicht gegen Armin Laschet. Und er hat immer wieder im Wahlkampf gesagt, es geht mir nicht darum, was ich über Laschet erzähle, sondern es geht darum, wofür ich eigentlich dastehe. Mhm. Und ich bin auch sicher, auch wenn viele Laschet irgendwie nicht so cool fanden, aber am Ende hat er gewonnen, weil er Ideen hatte, die er jetzt umsetzen muss.
Ja, ist ja auch alles aber es ist heute schwer noch zu fassen, also schwer noch zu differenzieren. Und das ist das Dilemma. Aber um da so den Bogen wieder vor der Politik wegzubringen, ist so ein bisschen eigentlich eine Frage, die sich sozusagen sofort stellt, ist, wann warst du das letzte Mal glücklich?
Ich bin jetzt wirklich total glücklich. Mir macht es so viel Spaß, hier mit euch zu sitzen und wirklich in dieser wirklich sehr lockeren und vor allen Dingen wohlwollenden Atmosphäre.
Berauschenden Atmosphäre, so
glatt sagen. Nein, es ist total schön. Also das macht mich wirklich total glücklich. Ja, wie geht's euch denn? Thomas, wann warst du denn das letzte Mal glücklich?
Ich habe eben über diese Frage nachgedacht. Hoffentlich wird mir diese Frage heute Abend nicht gestellt. weil ich generell so ein Gefühl habe, ein unfassbar privilegiertes, glückliches Leben zu führen. Ich habe alle Ebenen des Lebens, wo ich einfach nur seit Jahren glücklich bin, generell. Deshalb fällt mir so schwer zu sagen, es war der Moment. Also es ist fast unfair. Wir haben uns ja vor ein paar Tagen noch getroffen auf einem großen Sommerfest, das wir in Berlin als Agentur veranstaltet haben. Und ich merke, das Fest läuft. Das hat mich natürlich vollkommen beglückt, wie gut es lief und wie viele Menschen ich getroffen habe, die ich gerne sehe. Und gleichzeitig fühle ich mich gerade blöd zu sagen, ich fühlte mich eigentlich das letzte Mal am Montag glücklich. Ich habe dieses Jahr geheiratet, da fühlte ich mich in ganz anderer Form und ganz anderer Größenordnung und allem anderen ganz, ganz glücklich.
Nochmal herzlichen Glückwunsch.
Danke, danke, danke. Was auch nach wie vor nachhält.
Nachhalt.
Und selbstverständlich ist dieses Fest nicht mit einer Hochzeit zu vergleichen. Das sind alles verschiedene Formen von Glück. Ich glaube, es ist tatsächlich auch eine Art, wie man selber ins Leben reinruft. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass dieses Glücklichsein und Positivsein und Optimistischsein mein Leben immer weiter beglückt. Und ich finde diesen Modus total super. Ich ändere den einfach nicht mehr.
Ja.
Aber ich rufe mich jeden Morgen an. Ich habe Vodafone. Dann rufe ich mich jeden Morgen an.
Na, Quatsch. Nein, aber ich finde nämlich auch, also eigentlich geht es mir auch genau um das, also unter anderem bei diesem Projekt, dass es ein Seinszustand ist und dass man eben nicht sagt, ah, als das passiert ist und wenn dann das und das hoffentlich demnächst passiert, dann darf ich wieder glücklich sein, sondern dass man vielleicht selber auf den Trichter kommt, ich kann das jederzeit. Ja, das ist völlig unabhängig von äußeren Umständen. Und natürlich, weil mich manchmal dann Leute gefragt haben, das war nämlich auch ganz spannend, dass die mich oft gefragt haben, meinen Sie jetzt so was Großes oder kann das auch was Kleines sein? Ja, erstmal immer gesagt, das ist Ihnen überlassen. Aber es ist natürlich total wichtig, dass man wirklich die kleinen Dinge schätzt und dass man auch wirklich in das Glück geht und nicht so, ach ja, war mal kurz irgendwie und dann mache ich mit meinem Alltag weiter, sondern was ich auch so in den letzten Jahren gelernt habe, und da bin ich immer noch dabei, das zu intensivieren, wenn also ich sag jetzt mal, wenn irgendwie gerade was Schönes passiert, also ich versuche das natürlich auch, also jeden Morgen mache ich das wirklich ganz bewusst, dass ich mich an ein gutes Gefühl andocke. Aber zum Beispiel auch, wenn was Gutes passiert, dass ich nicht so kurz so glücklich bin und dann so weitermache, sondern dass ich denke, geht da mal richtig, richtig rein, ja? Weil bei den negativen Dingen, so ist ja unser Verstand, der arbeitet ja so, das läuft ja dann in der Regel in Dauerschleife. Ne? Warum hat der, boah, eine Unverschämtheit, ja? Also das kann ja bei manchen Leuten, läuft sowas ja ein Leben lang, ja? Und dann ist man natürlich unglücklich. Aber wir lassen in der Regel nicht in Dauerschleife die guten Dinge in uns ablaufen. Aber das kann man ja auch.
Ich hatte mal so eine Begegnung hier in Berlin. Ich habe eine frühere Bekannte, 10 Jahre, nachdem wir uns kennengelernt haben, wieder getroffen. Die wohnte zufällig in meinem Viertel und wir haben vereinbart, ach komm, wir gehen abends zusammen Wein trinken, haben uns getroffen, haben uns unterhalten. Und der ganze Abend, das war wie so einem schlechten Sketch eigentlich, sie erzählte, wie schlimm das Leben ist, wie schlecht alle anderen zu ihr sind und immer nur außen, alles schlecht. Und ich will gar nicht abreden, dass vieles Schlechtes sicherlich war. Und ich habe den ganzen Abend erzählt, läuft super und mir geht's gut und ich bin gesund und ich finde das toll, ich finde dies toll, ich finde jenes toll. Und wir haben uns seit dem Abend nie wieder getroffen. Weil da kamen so zwei Pole zusammen, die überhaupt nicht zusammengepasst haben, weil sie nur negativ unterwegs war. Ich war irgendwie nur positiv unterwegs und wir merkten beide, das funktioniert gar nicht mehr miteinander.
Nee.
Wir haben uns danach nie wieder getroffen, nie wieder eine SMS, gar nichts mehr.
Ich gucke in letzter Zeit ganz gerne und ganz vor allem bewusst auch schon mittlerweile gerne so kleine Videoausschnitte von Vera Birkenbiel. Die Frau war großartig in der Art und Weise, wie sie Dinge erklärt hat. Und es gab tatsächlich auch diesen Moment, wo es dann ging, eigentlich darum, so was kann man eigentlich selber bewusst machen, damit es einem auch besser geht. Mhm. Und sie sagte, das Beste ist nicht dauernd in Konjunktiven zu denken.
Ja.
Ne? Hätte, würde, könnte.
Ja.
Und einfach zu sagen, ich habe gerade das, jenes. Ich fühle mich gerade so. Und das ist gut so.
Yeah.
Ja. Und nicht, ich möchte mich gerne irgendwann mal. Und auch nicht, sie sagte so, auch wenn man Wünsche äußert, auch, man könnte es auch sagen, nicht so gute Wünsche an jemanden äußert, dann sagt der Araber zum Beispiel nicht irgendwie, ich hau dir irgendwann eine rein, sondern ich habe dir eine reingehauen. Hätte so, nicht hätte, aber ne, ich hab dir schon. Also der Wunsch ist schon erledigt.
Ja,
so, man kann also seinen Computer programmieren und sagen einfach nur, es geht mir gut.
Dietmar,
ja?
Hätte ich jetzt einen dritten Wein, würde ich mich viel besser fühlen.
Ja, bevor wir diesen dritten Wein allerdings gleich mal aufmachen, möchte ich mit euch ganz kurz etwas machen, weil das können wir nebenbei machen.
Ja.
Ich habe mir das irgendwie so vorgestellt, ihr kriegt alle von mir hier ein kleines Zettelchen.
Mhm, danke.
Und
Dietmar Horsitschka verteilt Post-its.
Richtig, Post-its. Und jeder schreibt einfach einen interessanten Namen drauf. Wir kleben uns das gleich auf die Stirn. Wie heißt das Spiel nochmal? Ganz genau. Und wir können nebenbei immer mal eine Frage stellen und reden aber trotzdem normal weiter. Das bleibt es so lange drauf wie immer.
Ich klebe mir den Namen auf die Stirn und weiß, wer ich bin? Nein.
Nein. Wir entscheiden uns für jemanden irgendwie, ne? Also ich entscheide mich zum Beispiel, der Quarkfee schreibe ich jemanden drauf, der muss erraten und so weiter und so fort.
Wie rum spielen wir?
Ja, gegen den Uhrzeigersinn.
Also Judith macht Thomas. Thomas macht Dietmar.
Genau,
Dietmar
ich mache Quarkfee.
Quarkfee macht
Judith. Wir müssen aber aus Erfahrung einmal festlegen, geht es um lebende Personen? Müssen sie existieren?
Nein, es kann alles Mögliche sein.
Wir spielen nicht die legendäre Stromberg-Szene nach.
Aber nein, es kann alles Mögliche sein und auf jeden Fall eine Figur.
Ja,
okay. Also gut. Ne, Lebewesen oder Figur, Mensch.
Moment, ein Mensch oder?
Mensch.
Alles Mögliche.
Auch nicht Kugelfisch.
Ja.
Geht Homer Simpson?
Ja. Geht auch.
Geht
ja,
auch. Genau.
Gelebt. So, und wir kleben uns auf die Stirn und nebenbei können wir immer mal eine Frage stellen.
Okay.
So, dass wir es nicht, als wir das Spiel konkret, sondern es ist immer mal wieder.
Ne? Ich brauche einen neuen Zettel.
Ich brauche einen Stift.
Kann aber nicht angehen. Du brauchst einen Stift, kriegst gleich meinen. Ja. Bitteschön.
Ja. So.
Super. So, kriegst du meinen Stift?
Und wen klebe ich? Du klebst mich.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob man es lesen kann.
Ich darf ja nicht sehen, was du machst. Man
klebt mich.
Ja.
Und ich klebe Judith oder wie? Nee, du klebst Judith.
So. Judith klebt mich, ich klebe Dietmar.
Also ich klebe mal eben
Judith.
Ich hoffe, ihr könnt das lesen.
Ich glaube, das ist jetzt für Leute zu Hause total spannend, zu hören, wie wir hier Zettel uns gegenseitig an die Stirn.
Wir haben kein Thema. Wir haben kein Thema. Wir machen jetzt einfach
so. So.
So, ich habe noch keinen Zettel.
Und dann können wir nebenbei einfach den dritten Wein aufmachen.
Ich bin kurzsichtig, ich sehe gar nicht, was da bei der Spargel. Bei der Quarkfee steht.
So. Kann sein, dass ich es falsch geschrieben habe, aber es ist.
Du kannst es mir auch nicht flüstern, weil das hört er.
Ja.
Er ist der Mann an der Decke.
Wie schlägt man das an die
so.
Stirn?
Ganz klar, einfach so, genau, klebt richtig. Das? Aber so, dass sie noch was sehen kann, wäre ganz gut. Das,
Ach so. Oh, es klebt nicht. Ach so, nee, der Kleber ist hier, der ist an der Seite.
Achso, hat er geschickt. So, aber so ist auch gut.
Aber wisst ihr jetzt?
Du weißt es ja nicht.
Nee, genau.
Aber klebst dir ganz rüber, damit es nicht runterfällt.
Ja, aber ich glaube es. Okay. So?
Ja, wunderbar.
Ganz wunderbar.
Ein bisschen Creme.
Liebe Quarkfee, du darfst den dritten Wein dann überreichen.
Gut, dann schau ich mal rüber, was wir noch in unserem schönen Potpourri hier haben. Und ich würde mal zu dem hier greifen.
Ja, das kann ja nur noch welchen sein. Meiner.
Deiner.
Also, Entschuldige. Ja.
Ich kann ja kein Selfie machen, sehe ich, wer ich bin.
Wie gut, dass es so hell ist, dass du es eh nicht lesen kannst. So. Also, jetzt wollte ich schon schütteln. Das geht ja, meine Güte, es geht schon los.
Ja. Wie geht dein Spiel jetzt? Also,
ja, ganz einfach. Wir können Fragen stellen. Wir dürfen aber nur mit Ja oder Nein beantworten.
Bin ich ein Mann?
Nein.
Bin ich eine Frau?
Ja.
Also bei Nein geht's weiter.
Ach so.
Ach so. Ah. So. Du darfst aber ganz kurz austrinken, liebe Judith. Also es gibt nur noch einen kleinen Schluck.
Wer will den Schluck?
Nein, den Schatten.
Wer opfert sich?
Thomas opfert sich für Judith.
Super.
Ich möchte aber nochmal sagen, Thomas, dass der Wein davor wirklich, der war für mich, wenn man einen indischen Abend macht, ist das der perfekte Wein zum Mitbringen.
Zum Riechen warst du mich der Perfekte.
Er war etwas überwürzt im Geschmack.
Ja, mehr kriegst du nicht. Keine Sorge.
Bin ich ein Mann?
Ja.
Bei Ja darf ich weitermachen? Bin ich berühmt? Ja, muss ich ja sagen.
Ja
bin ich.
Muss ich jetzt einfallen.
Ich bin berühmt. Bin ich Politiker? Ja.
Ja.
Bin ich Olaf Scholz?
Nee. Tut mir leid.
Sehr schön. Liebe Judith.
Oh, ich bin Friedrich Merz.
Liebe Judith, du bist geboren 1900, das dürfen wir vielleicht verraten,
ja,
76.
Klar. Dürfen nee, 73, da gibt es Fehlinformationen.
Wikipedia?
73 stimmt.
73 ja. Stimmt, da gibt es Fehlinformationen.
Ja, da gibt es Fehlinformationen.
Siehst du, das ist schon mal ganz irre, was das Internet bringt.
Ja, ja.
Das Datum deines Geburtstags steht nicht in du würdest wahrscheinlich, aber darf man das denn sagen?
Ja,
oder?
Klar. Ja? 29. Ja.
Juni. Du bist Krebs.
Genau.
Richtig.
Du auch.
Ein guter Recherchator.
Was bist du denn?
Ich bin 3. Juni. Ich bin auch im Juni, aber ich bin Zwilling.
Und
du bist Krebs.
Und Thomas, du bist?
Ich bin 24. Juli.
Das ist dann auch
bist
Krebs.
Du noch? Nee, du bist Löwe.
Ja. Ach, du bist Löwe?
Löwe. Ja. Und du?
Ich bin auch Krebs.
Ah,
11.7.
Ah, okay.
So,
das steht dir ja alle, steht sind wir alle so Sommerkinder.
Es ist aber sehr schade, dass du nicht 76 geboren worden bist. Ach, aber nur für eine Sache. Na, ja,
jetzt weil ich dir das ganze Spiel
weil
um
ich schaue
die Ohren.
Halt immer, nee, das Spiel
so.
Hat nichts damit zu tun.
Astrologisch?
Nee. Denn das Ding ist so, ich gucke immer so, was so am ersten Platz der deutschen Single-Charts in dem Jahr an dem Datum war. Und das passte so wie die Faust aufs Auge des Jahres 1976 für dich. Und ich habe echt innerlich gefeiert. So.
Zu deinem 3. Geburtstag, was hast du wohl abgetanzt?
Ja, lass mal hören. Nein,
aber das ist, hast du eine Ahnung, was es sein könnte? Nein, natürlich nicht, weil 76 ist ja natürlich jetzt nicht dein...
Nee.
Egal, wärest du 76 geboren,
ja,
ne? Müssen
genau,
wir es mal so sagen. Ja, dann wäre es, und das finde ich so schön, weil du nach Indien geflogen bist. Let Your Love Flow. Von den Bellamy Brothers.
Let Your Love Flow.
Genau. Von Jürgen Dreves, letztendlich übersetzt, ein Bett im Kornfeld, was allerdings nichts mit dem Text von den Bellamy Brothers zu tun hat.
Ach, schön.
Und da dachte ich immer so, das ist ja so passend, das ist ja unglaublich.
Ja, total.
Na, aus einer Krise und so, und dann lass einfach, komm, lass fließen.
Ja,
und
genau.
Und so.
Ja.
Also, da habe ich echt gefeiert.
Ach, also, das fand cool. Ich echt
gut, ja. Sag mal, du bist ja doch mittlerweile, weil du ja nicht nur viel umherkommst, auch in mittlerweile schon einigen Podcasts durchaus vertreten bist, muss man auch so sagen, und schon einige Interviews mit Sicherheit auch gegeben hast in deinem Leben. Welche Frage kannst du denn überhaupt nicht mehr hören? Gibt es sowas?
Nee, das Einzige, was, also als das Buch damals rauskam, da bin ich immer wieder, also da wurde immer wieder festgestellt, ja, und dann wollten sie ja Bollywood-Schauspielerin werden, aber Da ist ja da nichts draus geworden, ne?
Nee, wurde nichts.
Ah ja, okay.
Verstehe. Also das war damals so ein bisschen, weil ich wollte nicht, dass das Buch Judith Goes to Bollywood heißt. Und dann, dass ich gedacht habe, ja, genau deshalb wollte ich das nicht. Ja, genau deshalb. Aber das ist ja Schnee von gestern. Ja, ja. Nee, aber ansonsten eigentlich nicht. Okay. Nee.
Andere Frage, bin ich männlich?
Ich kann es gerade gar nicht so richtig. Ja. Ich glaube ja, ne? Ja.
Ja. Ah ja, ja. Mhm. Bin ich ein Mensch?
Ja.
Ja.
Ja. Bin ich Künstler?
Nein.
Okay. Welche Frage möchtest du denn gerne mal hören?
Welche Frage? Also die ist mir noch nie gestellt worden. Finde ich cool. Welche Frage möchte ich gerne? Da fällt mir jetzt gar nicht. Da bin ich jetzt sprachlos.
Sehr schön. Sehr schön. Frau Döker sprachlos gemacht. Ich möchte, dass das bitte notiert wird. Vielleicht fällt dir noch was ein.
Ja,
ja, ja, vielleicht nee, spielt die Frage nach.
Ja.
Vielleicht fehlt über.
Wir würden sie dir auch stellen dann.
Super. Genau, ganz genau. Mhm. Seit du sozusagen diese Reise angetreten hast nach Indien und du andere Länder bereist hast, was würdest du schlagartig sagen können, hat sich in deinem Leben grundlegend verändert zu deinem Leben vorher?
Es ist ein anderes Lebensgefühl, würde ich sagen. Mein Lebensgefühl hat sich verändert. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich es so gut in Worte fassen kann. Also was mir auf jeden Fall immer wieder auffällt, ist, ich war ja vorher Schauspielerin, ne? Du kennst die immer.
Bist du
kennst
immer noch?
Die, bin ich auch immer noch, genau. Mhm. Ich mache das auch jetzt wieder richtig gerne, aber eben mit einem ganz anderen Gefühl, muss ich sagen. Ja? Also als ich noch junge Schauspielerin war, da hatte ich natürlich schon so meine Ambitionen. Und da fand ich das dann auch wichtig, auf diese Filmpartys und Filmfestivals zu gehen, die auch total schön sein können. Aber das für mich ist das mittlerweile, aber jetzt nicht nur diese Filmpartys, sondern überhaupt so bestimmte Blasen, das für, ich nenne das mittlerweile so gemachte Welten, ja, so künstliche Welten. Oder auch zum Beispiel so Fünf-Sterne-Hotels, ja. Das ist für mich der Inbegriff einer gemachten Welt. Und das ist was, was mich mittlerweile wahnsinnig langweilt. Weil es so künstlich ist. Und ich finde zum Beispiel, also natürlich möchte ich jetzt selber nicht in einem Slum wohnen, ja. Also da bin ich super froh, dass ich mir das alles anschauen durfte, aber dass ich da jetzt selber nicht wohne. Aber was ich mittlerweile sehr zu schätzen weiß, ist eigentlich alles, was natürlich ist, ja, oder eben auch so natürliche Begegnungen mit Menschen, ja, also ich sag mal so, wie wir heute Abend wirklich so von Herz zu Herz und wo man jetzt sich nicht einander so unglaublich einen vormacht, ja, und das muss ich sagen, das fällt mir mittlerweile immer, immer schwerer, damit auch umzugehen. Das ist ja auch oft überhaupt nicht böse gemeint von Menschen, aber ich merke das auch, wenn Leute so sehr förmlich sind, ja, ab und zu, hatte jetzt vor ein paar Tagen noch so einen Termin, das war wirklich ein freundlicher Mensch, aber der war ganz, ganz förmlich. Und ich glaube, damit bin ich früher sogar besser zurechtgekommen, weil es normaler für mich war und mittlerweile merke ich richtig, dass ich dann manchmal auch so ein bisschen anfange zu schwimmen, weil ich mich sehr, sehr unwohl fühle. Und ich glaube, für mich hat es wirklich dazu, hat es dazu geführt, dass ich alles, was sich, ich sag jetzt mal, nach echtem Leben anfühlt, ja, und nach echtem Menschsein, dass ich das sehr zu schätzen weiß und nicht mehr auf dieses, ja, ich sag mal, früher diese Blender-Nummer, ja, oder wo einem so vielleicht Dinge versprochen oder was so nach Verheißungen riecht, ja. Was aber alles auf so einem, ja, wo es so um Status irgendwie geht, das ist für mich mittlerweile so Schall und Rauch, würde ich mal sagen. Und das hat sich, glaube ich, sehr geändert. Also vielleicht einfach auch mit dem Alter, Ja, bestimmt hat es auch mit dem Alter zu tun, aber ich glaube, es hat auch sehr mit den Reisen zu tun. Ja,
das Ding an deinem Kopf sieht super aus.
Ja, das glaube ich.
Ich muss ja auch, weil du hast schon...
Kurzen Stockfehler, ja, ich habe nämlich gerade aus Versehen schon getrunken.
Ich habe
Judith so zugehört.
Ja, genau, ich habe auch schon einen Ansatz gemacht und dachte mir so, ja, okay, gut.
Zu Judith so ein Glas
ganz
Wein.
Kurz ausholen, ja. Lass uns ganz kurz schnuppern. Ich rieche Zimt.
Ihr seid ja so gut mit solchen Sachen.
Ich rieche Pflaume.
Und das auch.
Mhm. Ja. Die Weinkönigin, Zimt, da bin ich ja jetzt gespannt.
Ja, da glaube ich
was
auch.
Er da wieder.
Ja, kommt was mit Banane.
Zaubert.
Dem steht der Papa an der Stelle noch so gut, ist der Hammer.
Koch. Ich rieche ein bisschen Mütze, Kochbanane.
Ne? Ja. Du darfst auch zwischendurch was fragen jetzt, wenn du
möchtest. Kochbanane und Süßkartoffel.
Ich bin so ein bisschen irgendwas zwischen Aschenbecher und. Eben hatte ich es noch. Und dann habe ich wieder so gespannt zugehört, dass ich es vergessen habe.
Aber wenn er mit Aschenbecher anfängt, kann es sich gut enden.
Aber, naja, das hat jetzt erstmal nicht so. Also, manche Leute stehen drauf. Spricht erstmal auch für eine Würze. Mhm. Aber ich krieg den zweiten nicht mehr.
Mhm. Was riechst du denn?
Muss ich mal schmecken.
Das Lustige ist, der Wein heißt Yogi.
Ja.
Ne? Wie der frühere Bundestrainer.
Mhm.
Ein Mello?
Nee, ich hab tatsächlich den gewählt, weil ich Yogi lustig fand und dachte mir, Yogi-Tee, das verbindet mich so ein bisschen.
Ich dachte Yogi Löw.
Da habe ich andere Verbindungen gerade im Kopf. Aber das will
ich ja. Also ich stelle fest, ich bin da nicht besonders gut drin, das so zu verbalisieren.
Du musst häufiger zu uns kommen.
Ja. Mhm. Mhm. Nee, weil ich weiß noch, vor kurzem war ich mit meinem Bruder essen, wir haben was Asiatisches gegessen, dann sagte er, das und das und das, der konnte die Sachen da so rausschmecken, dass ich gedacht habe, wow, das, aber damit habe ich mich, glaube ich, auch einfach viel zu wenig beschäftigt in meinem Leben.
Du meinst, was
sagst aber
du?
Es riecht stark.
Mhm. Ja.
Also kräftig, sagen wir mal so.
Genau, ich finde, der ist sehr kräftig, das heißt, der muss extrem viel Sonne gehabt haben.
Mhm.
Vielleicht sowas ähnliches, eine Steillage sogar.
Mhm. Eine Steillage?
Steil. Ach so. Steil. Steinlage haben
sehr,
sie alle.
Sehr steile.
In irgendeiner Form haben sie alle eine Steillage. Irgendwann kommt Stein.
Der, okay.
Der
wie riechst du die Steillage daraus?
Das hängt davon ab, dass er schon so leicht schräg sitzt.
Dietmar. Nein, ich finde, mit der Sonneneinstrahlung, die du in Indien hast, und mit der Hitze und der Feuchtigkeit glaube ich einfach, dass es sein könnte, dass das wirklich an einem Hang liegt, wo nochmal das alles deutlich kräftiger ist. Weil ich finde, der Wein, der riecht extrem kräftig, extrem stark, extrem würzig. Und das spricht eigentlich dafür, dass er unglaublich viel Sonne abbekommen hat.
Mhm.
Und das hatte der vorherige nicht. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass der einfach mehr Hang zum Beispiel hatte. Mhm. Das kann auch sein, dass ich totalen Quatsch erzähle und irgendein Sommelier vorm Radio gerade sitzt und sagt, boah, die Jungs immer. Aber ist mir auch egal. Also für mich ist es jetzt gerade irgendwie so wie eine Steillage oder eine Hanglage oder sowas. Mhm. Und ich finde den wirklich extrem würzig. Also das, was die Weinprinzessin eben schon gesagt hat beim vorherigen Rotwein.
Mhm.
Ich finde, das multipliziert der hier gerade nochmal. Und ich habe ja aus Versehen schon einen kleinen Schluck genommen.
Ja gut, verrat noch nicht so viel.
Ich verrate nichts.
Okay, das müssen wir alle mal trinken können, sage ich mal einen Trinkspruch. Weil das
ist, ja.
Und in Anlehnung heute einfach auch des Themas Glücks.
Mhm.
Und einfach dem Leben, so wie du es auch gerade so ein bisschen beschreibst, einfach ein bisschen offener und möchte ich gerne eine Textzeile aus einem Lied von Bobby McFerrin nehmen. In every life we have some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. In dem Sinne.
Sehr schön. Also, cheers. Oder nee, wie sagen wir? Moja hi moja.
Moja hi moja.
Und da ich jetzt einen kleinen Vorsprung hatte, fange ich auch einfach an. Ja. Der ist tatsächlich sehr würzig.
Mhm.
Ich finde auch nicht vergleichbar mit einem europäischen Merlot. Der ist einfach viel, viel weiter, hat viel mehr Kraft. Wie viel Prozent hat der eigentlich?
Er hat auch 13,5.
13,5, okay, ist ordentlich. Ja, ich finde, der hat sowas, das Rauchige, was du da gerochen hast, Prinzessin, das schmeckt man irgendwie auch. Für mich ist der auch ein bisschen drüber. Und für mich ist das zu viel. Aber ich kann mir sogar vorstellen, die starke indische Küche mit viel Gewürz und viel Geschmack und wirklich viel Wumms auch drinne, dass da auch so ein Wein viel stärker dazu passt, als wenn ich hier so ein kleines süßes Lachs-Tartar esse.
Das stimmt natürlich.
Ja. Das stimmt natürlich. Also ganz offen und ehrlich gesagt, ist es, muss man ja dazu sagen, ich glaube, wenn wir die, und das war ja sehr schwer, die anderen Weine irgendwoher zu bekommen, das wäre nochmal interessant gewesen zu sehen, wie dann die sozusagen etwas hochwertigeren Qualitätsweine wohl wären. Es ist schon eine Herausforderung.
Wo kommt denn der her?
Der kommt tatsächlich auch aus der Nähe von Mumbai. Mhm. Nämlich das, jetzt, wenn ich es richtig ausspreche, Sahyadri-Tal. Sahyadri-Tal im westlichen Bundesstaat Maharashtra. Ah, in den frühen 80ern sind dort diese Weinberge durch den Import von gepropften Wurzelstielen verschiedener edler Rebsorten hauptsächlich aus Europa wiederhergestellt worden. Und die wurden halt kultiviert. Und das Klima ist halt gerade, was für Merlot angeht, eben sehr, 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 sehr vorteilhaft, eben weil auch der Merlot eben, wie gesagt, sehr beständig ist. Und das Tal hat es tatsächlich auf der internationalen Weinkarte erstklassische Weine schon produziert. Die Flaschen jetzt, die wir hier alle so ungefähr, ja, die wir alle drei jetzt hier haben, liegen ungefähr alle bei rund roundabout 8 Euro. Mhm. Das muss man jetzt auch nochmal dazu sagen.
In Deutschland importiert.
In Deutschland importiert. Das heißt, da muss man auch so ein bisschen dazu sagen, dass natürlich da schon so ein bisschen zu sagen ist, wie die Wertigkeit ungefähr aussehen kann, in welcher Preislage man sie jetzt hier so hat. Nichtsdestotrotz, finde ich, sind alle absolut trinkbar.
Ja, absolut.
Das muss man auf jeden Fall sagen. Leider Gottes weiß ich auch schon, welcher am trinkbarsten hier wahrscheinlich am Ende durchkommen wird. Man hätte nie gedacht, dass das mit Indien klappen wird. Aber egal.
Ich bin halt ein Kenner.
Nichtsdestotrotz, es ist halt einfach, wie gesagt, don't worry, be happy. Man so ist einfach auch das Positive sehen. Und liebe Weinquarkfee, hast du eigentlich zu deinem Zettel auf der Stirn eine Frage?
Ja, ich würde gerne wissen, bin ich männlich?
Würde ich jetzt so
eher ja als nein.
Ich bin keine real existierende Person.
Ja. Richtig.
Ja.
Ich bin eine Zeichentrickfigur.
Ja. Mhm.
Ich bin eine Zeichentrickfigur aus dem nicht-europäischen Raum, Sprachraum im Original.
Ja. So. Wahrscheinlich schon.
Ja. Ich bin eine Zeichentrickfigur aus dem asiatischen Raum?
Nein. Welcher Glücksspruch, wenn es denn, es gibt ja von Glück eigentlich unheimlich viele Sprüche.
Mhm.
Aber wenn du jetzt so parat, nicht nur einen Spruch, oder einfach nur in deinen Worten fassen würdest, was würdest du sagen, wäre Glück für dich einmal in einem Satz, einem Wort, einem Ausdruck, einem Bild, einer Metapher, was auch immer? Was würde das für dich bedeuten?
Also einfach so ein ganz warmes Gefühl, wo eben kein Widerstand, wo kein Widerstand drin ist. Also weißt du, wo wirklich dieses so, da ist nichts beigemischt, also kein Gefühl beigemischt, was gegen etwas ist, sondern es ist eigentlich ein großes Ja. Mhm. Es ist ein ganz großes Ja zu allem, was ist. Und das verbinde ich einfach mit einem sehr, ja, warmen, wohligen Gefühl. Das ist für mich Glück.
Mhm.
Ja, was ist denn für dich?
Thomas ist gerade auf Toilette gegangen. Also wenn ich Thomas ansehen würde in seinem hohen Alter, würde ich sagen, für ihn wäre Glück, wenn er in einen Raum geht und sich noch erinnert, warum er da überhaupt hineingegangen ist. für mich, also ich sage immer so ein bisschen, weil auch so manche Aussprüche, finde ich, sind ja oftmals schon so ein bisschen so dieses richtig oder falsch, ne, schwarz-weiß und so. Und genauso gibt es diesen Spruch ja auch so, das Glas ist nicht halb voll und auch nicht halb leer, so nach dem Motto.
Mhm.
Und auch das sagt nicht wirklich was aus.
Mhm.
Also, und ich finde halt, ich habe es versucht zu verbessern, diesen Spruch, für mich ist weder das Glas halb voll noch halb leer. Ich bin froh, da ein Glas zu haben.
Ach. Das ist aber auch schön. Ja.
Ja.
Ja, das ist cool.
Und ich glaube, dass oft manche Dinge näher liegen, als man denkt.
Absolut, ja.
Und man sieht aber dann immer nur so dieses eben dieses Schwarz-Weiß. Ne?
Ja.
Und ich bin einfach für viele Kleinigkeiten sehr dankbar. Und das hat einfach auch schon damit zu tun, wenn ich einfach mich nur hinsetze und überlege, was habe ich in meinem Leben schon einfach alles erlebt? Mhm. Was durfte ich machen? Ich bin gesund, ich habe 2 Beine, 2 Arme, ich darf, kann die noch bewegen, ich kann reden, ich kann lieben, ich kann einfach viele Dinge tun. Nur man selbst steht sich dem Glück oft selbst wirklich im Wege, weil man man entweder sich nicht was traut, die Ängste wieder, ne? Weil man der Meinung ist, irgendwie das geht nicht. Das ist ja auch ein Bremser.
Total.
So. Und diesen Dingen sind wir eigentlich tagtäglich ausgeliefert. Und
oder auch Bewertungen. Also total. Das habe ich
für unserem mich Job so, ja sowieso. Ja. Also ich glaube, das ist ja auch so ein Ding, was gerade die Kunstrichtung, ne, ob jetzt Schauspieler fotografieren, Fotograf, Maler, was auch immer, ne? Also sagen, wir werden ja im Grunde genommen ständig bewertet.
Aber das Ding ist ja, ich meine, ich hoffe, dass ich das auch irgendwann mal komplett umsetzen kann. Soweit bin ich noch nicht, aber in der Theorie ist es mir immerhin schon bewusst. Es ist ja völlig egal, von wie vielen Menschen ich wie bewertet werde. Solange ich mich nicht bewerte, spielt es ja überhaupt keine Rolle. Es ist ja nur meine Bewertung, die mir dann zusetzt. Ja, also wenn ich zum Beispiel eine schlechte Kritik kriege, dann kommt es ja, die schlechte Kritik, die ist ja erstmal, da hat vielleicht jemand eine andere Meinung als ich. Ja?
Weil du etwas, also meistens im Grunde, weil du ja etwas erwartest im Vorfeld. Ne?
Genau, so. Ich erwarte etwas und vor allen Dingen, was mir natürlich auch aufgefallen ist, warum setzt mir eine schlechte Kritik zu? Weil es ja irgendeinen Teil in mir gibt, der dann glaubt, es könnte wahr sein. Weil wenn ich, also ich sag mal, wenn jetzt jemand, ich habe braune Haare, ja, wenn jetzt jemand schreiben würde, die hellblonde Judith Döker, also das würde mich ja nicht treffen. Ja, da würde ich sagen, irgendwie hat derjenige eine Meise oder irgendwas ist da schiefgelaufen, ja, aber da würde ich ja nicht denken, oh, wie kann derjenige nur und ich, das stimmt doch gar nicht, ja, sondern würde ich einfach denken, irgendwas ist da schiefgelaufen. Aber wenn natürlich jemand etwas schreibt, was nicht so klar auf der Hand liegt, ja, das zeugt ja nur davon, dass ich mir meiner selber nicht so ganz sicher bin. Und deshalb verletzt es mich.
Hast du eine Frage zu deinem Zettel eigentlich?
Ach so, Moment, was war ich denn nochmal?
Ja, das ist so gemein, Das ist das gemeinste Spiel, was wir jemals gespielt haben.
War ich eine Frau?
Stell erst gar keine Frage.
Die Frage ja schon eben. Bin ich ein Mann?
Nein.
Okay, gut. So. Weiter geht's, Thomas.
Schön, dass du wieder da bist, Thomas.
Ich war ja ein Politiker. Was macht Judith denn? Lebe ich noch? Nein. Ich bin tot.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Stellt man sich nicht in die Öffentlichkeit und will jemandem gefallen? Stellt man sich deswegen dann nicht dahin? Sonst kann man sie auch zu Hause machen.
Ich glaube, das ist der ganz große Sprung sozusagen. Und das macht für mich auch mittlerweile, ich sag mal, das unterscheidet für mich so den, ich sag mal, den kleinen Künstler von einem großen Künstler, ja. Weil ich glaube, der kleine Künstler oder sagen wir mal das kleine Ich, das Ego, natürlich will das gefallen, ja. Und selbstverständlich ergreifen ganz, ganz viele Menschen einen Beruf in der Öffentlichkeit, vielleicht weil man zu wenig Aufmerksamkeit in der Kindheit bekommen hat, zu wenig Liebe, zu wenig dies, zu wenig das. Und dann will man das irgendwie vom Publikum später, ja. Aber ich glaube eben, dass das auch gar nicht funktioniert. Und ich glaube auch, ich finde, dieser Job ist auch gar nicht dazu da, sondern mein Job ist, also jetzt als Schauspielerin, einen Menschen zu verkörpern und meine Interpretation davon zu geben und mit mir selber dann glücklich zu sein. Also das empfinde ich mittlerweile als meine Aufgabe. Ob mir das immer gelingt, steht auf einem ganz anderen Blatt, ja.
Aber bist du denn dann eigentlich mit all dem, was du in den letzten Jahren erlebt hast, und du bist ja auch sehr gesellschaftspolitisch engagiert und dir geht es im Leben um viel, viel mehr als nur das blöde Bling-Bling, was du eben auch gesagt hast.
Ja.
Bist du eigentlich noch fein mit dieser Comedy, die du früher gemacht hast? Ist das für dich noch okay?
Ja, das ist ganz spannend, dass du das ansprichst, weil eine ganze Zeit, also oder beziehungsweise ich wieder noch mal einen Schritt zurück. Es gab eine Zeit als Kind, da fand ich eben Otto toll und habe Kerkeling und Didi Hallervorden. Und dann wollte ich genau sowas machen, ja. Und mit Hafe Kerkeling habe ich dann auch wirklich mal gearbeitet. Otto habe ich mal kennengelernt.
Samba für Mettmann war das.
Genau, Samba in Mettmann. So, und als ich dann aber Schauspielerin werden wollte, da war ich eher so auf einem Trip, weißt du, dass mir die ganzen französischen Filme und die Klassiker oder die Fassbinder-Filme so gut gefielen. Und da war ich, ne, so Anspruch. Und ich wurde aber immer nur für witzige Sachen besetzt, ja, vom ersten Drehtag an. Und im Nachhinein kann ich auch sagen, das fiel mir halt irre leicht. Mhm. Aber ich habe das sind wir auch wieder bei deiner Anmerkung, Weinprinzessin, sorry. Damals ging es mir nämlich schon noch sehr darum, weißt du, dass ich was darstellen wollte, ja, und das wäre mir natürlich viel besser gelungen, wenn ich jetzt so ein französischer, so eine Grande Dame des französischen Films geworden wäre. Und ich weiß auch noch, meine erste größere Rolle in einem Film, das war mein zweiter Dreh, da hatte ich eine super witzige Rolle, es war aber kein lustiger Film, deshalb stach die Rolle so hervor. Und ich hatte den Film auch vorher von dem Regisseur schon bekommen, dann habe ich den meinen Eltern gezeigt, mein Vater fand es super witzig, aber meine Mutter war damals auch noch auf so einem intellektuellen Trip, ja. Und die sagte gar nichts. Und dann sagte mein Vater so, ja, sag doch mal, wie fandst du es denn? Und sie so, ja, also ich bin sprachlos. Und sie so, wieso? Ja, ich dachte, du machst sowas wie Romy Schneider. Ja, das war natürlich so, wow, das hat mich echt verletzt, ja, weil das natürlich genau ins Schwarze getroffen hat, weil auch ich den Anspruch an mich hatte, ich müsste sowas halt machen und nicht irgendwie witzig sein. Und dann kriegte ich die Comedy-Serie und ich meine, es hat mir irre Spaß gemacht, total gut verdient mit irgendwas, was mir wahnsinnig leicht fiel. Ich habe super viel gelacht immer, aber ich habe es selber nicht wirklich gewertschätzt zu diesem Zeitpunkt. Ich dachte immer, ja, mein Gott, ey, da unterhält oder, ne, wir sind dazu da, damit andere Leute die Zeit totschlagen können. So, das war meine Attitude damals so ein bisschen.
Freitagabend,
ja?
Mit Chips einschlafen können.
Genau, genau. So, und deshalb war mir das dann eben auch wichtig, viel anderes zu machen. Mittlerweile würde ich wieder wahnsinnig gerne was Witziges machen. Ich hab dann irgendwie selber so einen Kurzfilm gemacht, um mich in so ein ernsthaftes Fach da rein zu manövrieren. Und seitdem spiele ich in der Regel nur noch Krimis so rauf und runter. Also in den französischen Filmen habe ich es nie geschafft, ja. Oder in den Autorenfilmen. Aber jetzt muss ich sagen, hätte ich total Lust, noch mal so was Witziges zu machen. Aber ich glaube auch, weil ich mich selber besser gefunden habe und weiß einfach, das ist eine Facette von mir. Und Leute irgendwie zum Lachen zu bringen, finde ich jetzt wieder wunderbar.
Du weißt auch nicht in der Zukunft, nicht im Konjunktiv denken,
stimmt.
Sondern jetzt.
Ja, und vor allen Dingen jetzt ab Montag drehe ich nämlich einen Krimi, bei dem hast du auch mal mitgemacht, eine Krimi-Reihe Nord Nord Mord.
Ja.
Und da habe ich zum ersten Mal wieder eine.
Woher weißt du das?
Na, ich habe auch ein bisschen recherchiert, ne?
Frau Töker ist vorbereitet.
Ja.
Oh mein Gott. Gut, dass wir hier die Fragen
Sie
stellen.
Hat deinen Wikipedia-Eintrag.
Genau.
Stimmt ja nicht.
Und da habe ich zum ersten Mal wieder eine Rolle, die man echt witzig spielen kann. Und da freue ich mich total drauf.
Super, ja. Siehst du.
Ja.
Also bist du nicht die Leiche.
Denken.
Nee.
Eine Frage noch. Lebe ich noch?
Ich weiß gar nicht.
Ja.
Ich lebe noch.
Ja.
Ah, okay. Bin ich über 30?
Mhm. Ja.
Mhm. Politiker?
Nein.
Okay, weiter geht's.
Ich habe ja auch Spiele mitgebracht. Ich habe nur ein Spiel mit, das kollidiert komplett mit diesem. Das kriegen wir nicht hin.
Wir kriegen sowieso nichts raus.
Uns die Fragen zu merken und den Rest auch noch. Wie kommen wir mit deinem Spiel eigentlich zu einem Ende? Jemals? Wollen wir zu Ende spielen einfach schnell?
Nein. Ja, können wir machen.
Ja? Das, ja. Okay, Prinzessin.
Ich hänge immer noch an, dass ihr überlegt habt, ob ich männlich bin oder nicht. Das heißt, ich muss ja irgendeine Figur sein, die irgendwie geschlechtsneutral ist.
Mhm. Sebastian, also die Figur, ne?
Trick, genau, die Figur. Bin dann eine Figur aus dem US-amerikanischen Raum?
Ja.
Ja. Habe ich gelbe Haut?
Ja, also
ja. Es tendiert gelb, dahin. Ne?
Ja, eher ja als nein.
Auch wieder so ein Zwischending, also nicht die Simpsons.
Nein.
Also ja. Blöd. Also
oh,
ja.
Oh ja, richtig gefragt. Nicht
die Simpsons. Nicht ja, die Simpsons. Genau.
Ja, also, ja.
Ja, ich habe auch mal studiert.
Ja. Was denn?
Bananologie.
Das Leben.
dann ist es Futurama?
Nein. So, dann darfst du.
Also ich bin Mann.
Nee, du warst eine Frau.
Echt?
Ich einfach nein, ich bin dran.
Nimm noch einen Schluck, dann weißt du es wieder.
Das hat sie davon, dass sie so säuft hier.
Ja, richtig.
Schon zum dritten Mal der Frage. Also ich bin eine Frau, ich schreibe mir das jetzt mal auf.
Ja, ich bin auch doof, ich habe es auch noch aufgeschrieben.
Also ich bin ein lebender Politiker, habe ich verstanden.
Was bist du?
Ich bin ein toter Politiker.
Nee, tot.
Tot war ich, genau. Bin ich Michael Gorbatschow?
Nee. Denk doch mal an das Thema von heute.
Wenn ich oh, jetzt hast du aber. Wenn jetzt
ich,
also.
Ich schreib mir hier. Ne,
nicht nur, dass er nachher, weißt du, einen Höhenflug kriegt wegen seiner Bewertung für den Wein. Jetzt. Oh.
So, okay, Thomas geht jetzt bin, hier heute bin, total durch die Decke.
Ja, Wahnsinn.
Ich die Frau kriegt nichts mehr zu trinken hier. Ja, das geht gar
ich
nicht.
War schon immer ein großer Fan von Judith Döker.
Ja, nee. Ja, ja.
Geht mal schnell deine Frage.
So, okay. Also, ich bin über 30, ich bin männlich und ich bin noch lebend. Ich bin aber kein Künstler, ich bin auch kein Politiker. Hm. Habe ich auch alles richtig behalten, ne?
Ja.
Oh, geil.
Wow.
Also, bin ich ein Mensch?
Ja.
Ja. kein Künstler, kein Politiker. Was gibt es noch außer Künstler und Politiker? bin ich ein Weinkenner?
Ja.
Bin ich Henrik Thoma?
Ja.
Sehr
gut. Du sitzt an seinem Platz, das hat mich inspiriert.
Sehr schön. Na, also, endlich wieder Publikum.
Das Publikum. Danke, liebes Publikum.
So, dann schnell weiter. Liebe Quark.
Ich bräuchte jetzt auch einen Tipp, weil mehr als Simpsons und Futurama kenne ich
nicht. Naja, also, was kann noch Geld sein?
Du kennst dich, das können wir dir
du
sagen.
Du kennst mich.
Ja.
Das ist ein super Tipp.
Ja, ja du.
Eine Zeichentrickfigur.
Ja.
Immer noch.
Immer noch. Und
ich kenne nur noch Lucky Luke. Aber
ja, ist ja nicht gelb.
Der ist nicht gelb.
Ja. Du gewinnst heute nicht.
Und du hattest ja auch eben, ne, Mann, Frau, war ein bisschen schwierig zu beantworten.
Lucky Luke bin ich ja Posthandschuh aus den 90ern?
Ah, so ähnlich. Ganz nah dran.
Ganz nah dran. Ja.
Also komm, nein. Also, wir bringen ihn bis zum Ende.
Jetzt bist du
also
dran.
Ich bin eine Frau.
Ja.
Habt ihr einen kleinen Tipp für mich?
Oder bin ich doch ein Mann?
Nein,
ich jetzt echt viel aufholen.
Lebe ich noch?
Ja.
Ich schreibe mir das direkt mal
auf. Ja, lebendig.
Wir hatten es vorhin mit dem Singen.
Mit dem Singen, also das heißt eine Sängerin oder eine Frau, die in der Öffentlichkeit singt.
Ja. Und heute nicht mehr so gut klingt.
Heute nicht. Also
noch, wenn es gepitcht wird.
So, sie lebt. Ist sie aus dem europäischen Raum?
Nein, ist sie nicht.
Nein.
Okay. Bin ich Gandhi?
Ja.
Yep.
Ich hätte gerne auch einen Applaus.
Ja. Ihr könnt es auch wie Stefan Marquardt machen. 1, 2, 3. So. So, nur noch hier 2. So, wenn es nicht der goldene Handschuh ist, was dann?
Von wem kommt es? Von dir?
Jo.
Boah. Ich weiß nicht, der Posthandschuh, ich kenne wirklich nichts.
Das kennst du.
Das kann auch.
Ganz schlecht. Da brauche ich jetzt auch mal wirklich einen Tipp.
Richtig einen Tipp?
Ja, frag.
Außer ein Tipp hier, du kennst dich, ist kein Tipp.
Nee, das ist, stimmt schon, ne? Was geben wir für einen Tipp?
Du lebst mehr im Wasser als in der Luft.
Dann bin ich so ein Nemo.
Nee, führt aber, glaube ich, auch auf eine falsche Fährte.
Wasser an der Luft. Sebastian.
Also ist eher so im Haushalt.
Ja, also du saugst manches ziemlich auf, wie
Staubsaugroboter.
Wie ein Schwamm.
Ach, SpongeBob.
So, jetzt darfst du noch.
So, Frau lebendig, nicht europäisch. Aus dem asiatischen Raum.
Du singst.
Ich singe.
Ja, du singst und nicht aus dem asiatischen
Raum. Also aus dem Amerikanischen. Ja. Ich bin ja jetzt immer dran. Aus einer Amerikanerin schon.
Die heute nicht mehr ganz so gut singt wie früher. Das heißt, impliziert ja, dass sie nicht mehr so jung ist.
Ja, ja.
Wir sprachen älter. Drüber.
Ja.
Madonna.
Ja. Ja. Sehr schön. Das Spiel hat doch zu einem Ende gefunden. Man glaubt ja nicht. Sehr schön.
Ja. Judith, möchtest du erst das Spiel spielen, wo du gewinnst, oder das Spiel, wo du absagst?
Oh Gott. Erst das, was ich gewinne. Oh,
ist ein Trinkspiel wahrscheinlich, keine Sorge.
Nee.
Nicht?
Ich habe ja immer vor Spielen, habe ich ja immer ein bisschen Angst. Ne?
Ich würd echt? Ja. Bist du kein Spielekind?
Nee.
Echt gar nicht?
Also, wenn ich dann zuerst tue ich mich immer total schwer. Mhm. Und wenn ich dann aber einmal dabei bin, macht es mir super viel Spaß. Aber zuerst denke ich immer, oh Gott, nee, bitte nicht.
Ich würde halt noch einen Weißwein nehmen, der war ganz lecker.
So,
gut, wir spielen something to something spielen, completely different. Yeah. Dann spielen wir jetzt das Spiel, das zu dir passt, nämlich ich backe meinen Koffer.
Ah. Oh,
da blüht sie gleich auf.
Oh, und wir spielen ich backe meinen Koffer in der in Vino Vervivas Edition, nämlich mit Geräuschen. Das heißt, wir machen zu jedem Teil, das wir in unseren Koffer packen, machen wir das dazu passende Geräusch. Und wer zuerst nicht die richtige Reihenfolge hat oder das Geräusch vergessen hat, hat leider verloren.
Also ich packe meinen Koffer und dann mache ich irgendein Geräusch.
Ich nehme meine Luftmatratze zum Beispiel.
Ah, okay.
Gut. Und dann ist Dietmar dran und nimmt seine Gummipuppe mit.
So, und so gleiche Geräusche. Okay, verstehe. Gut, wer fängt an?
Die Prinzessin.
Ah.
Was war das?
So eine Flasche öffnen, so eine normale alkoholfreie Trinkflasche öffnen.
Also ich packe meinen Koffer und nehme
mit. Ach so, ich packe meinen Koffer und nehme mit.
Dein Flaschenöffner.
Ja. Dein Gut. Flaschenöffner.
Und ich muss jetzt nur das Geräusch wieder.
Nee, du musst jetzt sagen, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Meinen Flaschenöffner.
Ach so, ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Flaschenöffner. Und drei T-Shirts.
T-Shirts lecker. Ich packe meinen Koffer, ich nehme mit meinen Flaschenöffner. Oh, drei T-Shirts. Und mein Stift. Wiek, wiek, wiek.
Ich packe meinen Koffer und nehme mit meinen Flaschenöffner. Meine drei T-Shirts. Und meine Kugelschreiber. Wiek, 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 wiek. Und meine Möwe.
Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Flaschenöffner. Drei T-Shirts. hier meine Kugelschreiber. Quick, quick, quick. Und eine Möwe. Wow, wow, wow. Oh und mein Kater.
Wir. Also, ich packe meinen Koffer und nehme mit meinen Flaschenöffner, meine drei T-Shirts, mein Kugelschreiber, meine Möwe und mein Kater.
Und du?
Ach so. Ich dachte, ich wäre schon fertig. Und zwei Bücher.
Die Bücher klingen ja wie die T-Shirts. Ja,
aber ein bisschen mehr. Ja. Weißt du, einfach so, wenn man die so zusammenpackt, ja, was dann.
Sind Otto-Kataloge.
Ich, so. Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit meinen Flaschenöffner, meine T-Shirts, mein Kugelschreiber, meine Möwe, mein Kater, oder so ähnlich, meine Bücher, und ich nehme auch noch was mit, mein Feueralarm.
Sehr schön. Also, ich packe meinen Koffer und nehme mit meinen Flaschenöffner. Meine drei T-Shirts, meinen Kugelschreiber, meine Möwe, meine Kater, meine Bücher. meine Alarmanlage und meinen Hornhauthobler.
Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Flaschenöffner, meine drei T-Shirts, meine Kugelschreiber, quick, 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 meine Möwe, wow, wow, mein Kater, meine Bücher, buff, meine Alarmanlage, woo, 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 woo.
Na?
Das war so bescheuert. so ein Hornhaut-Hobler, ritsch, ritsch, ritsch. Ah. Und mein Aus- und ich nehme noch mit meinen ausgestopften Uhu. Uhu.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, ich packe meinen Koffer und nehme mit meinen Flaschenöffner meine drei T-Shirts, meinen Kulis, map, map. Meine Möwe, au, au. Mein Kater, krr. Meine Bücher, pff. Mein Feueralarm, wow, 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 wow. Meinen Hornhauthobler, oh, oh, Schiede, was war denn das?
Der letzte ist immer der schlimmste.
Ja. Warte mal eben. Ah, meinen ausgestopften Uhu. Uhu, Uhu. Und Thomas indischen Wein. Plopp.
So hat auch geschmeckt.
Ich packe meinen Koffer. Ich nehme mit meinen Flaschenöffner, meine drei T-Shirts, meinen Kugelschreiber, meinen ich nehme mit. Ah, meine Möwe. Ich nehme mit meinen Kater. Ich nehme mit meine Bücher. Ich nehme mit. Was habe ich? Oh Gott, was habe ich in der Runde mitgenommen? Ich habe mitgenommen. Oh, ich bin kurz vorm Verlieren. Ich habe mitgenommen. Ich habe meinen eigenen Scheiß vergessen. Meine Alarmanlage. Ich nehme mit das, was Dieter mitgenommen hat. Das war der Hornhauthobler. Ich nehme mit den ausgestopften Uhu. Uhu. Und ich nehme mit meine eigene Weinflasche. Plopp. Und ich nehme mit Henrik Thoma. Englisch mit Weißwein.
Was?
Ach du Sch...
Oh, Schiede.
Also ich nehme mit meinen Flaschenöffner. Ich nehme mit meine drei T-Shirts. Ich nehme mit ja, pf, ja so. Ich nehme mit was hattest du nochmal? Ich nehme mit, oh, jetzt bin ich ja.
Hängst du jetzt schon?
Ja, das ist Wahnsinn. Ne?
Jetzt schon.
Ja, aber man muss sich auch auf das Letzte konzentrieren. So, nee, das war ja danach. bin ich jetzt ganz doof? Scheibenkleister?
Drei. Zwei.
Ich weiß wirklich nicht mehr. Ich weiß wirklich nicht mehr. Ich hab verloren. Was war's?
Ich hatte jetzt erste Runde. Ne, das war ich ja nochmal lange.
Der
Kugelschreiber. Oh, Kinders. Ich habe mich auf sowas anderes Dieb gemacht.
Es läuft Mist. Heute einfach nicht für dich.
Nee, anscheinend nicht.
Aber es war ein schönes Spiel. Es war wirklich ein
wunderschönes Spiel.
Mein Gott,
das war super. Dass wir hinterher nochmal weiter vollführen können.
Ich packe meinen Koffer.
Ja, es ist einfach unglaublich. Sehr dazu kommen schön. Wir jetzt zu einer Rubrik, die wunderschön ist. Nach drei Flaschen Wein ist das immer besonders schön, nämlich zu der Rubrik Zungenbrecher.
Der Zungenbrecher.
Der Zungenbrecher.
Ich kenne gar nichts mehr.
Weiß.
Fangen wir mit dem an.
Danke.
So, ich würde den mittleren, was? den mittleren.
Ja, der Sula.
Warum mit der, so einen kleinen Schluck vom mittleren?
Mit der Sonne, die aussieht wie der Sänger von den Sula.
Genau.
So. Judith hat noch vom ersten, Judith zweiten und dritten im Glas.
Ich nehme
vom
Jahr. Genau, so. Das ist eine Mischung.
So, das heißt, wir verteilen jetzt mal Zungenbrecher. Die Zungenbrecher. Das heißt, wer verteilt für wen?
Ich würde Judith eingeben.
Ja.
Wir lassen sie auch einfach starten. Judith, lies mal die 1 vor.
Oh, ihr. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben. Zwei zwitschernde Schwalben sitzen zwischen zwei Zwetschgenzweigen. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben. Zwei zwitschernde Schwalben sitzen zwischen zwei Zwetschgenzweigen. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben. Zwei zwitschernde Schwalben sitzen zwischen zwei Zwetschgenzweigen.
Sehr gut. Sehr schön. Sehr schön. Und das mit 3 Gläser Wein.
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn.
Muss man als Schauspielerin das nicht auch noch mit einem Korken im Mund hinkriegen? Mhm. Nee, das war ARD-Tagesschausprecherin.
Nee, das ist normalerweise eine Sprechtechnik.
Ja?
Ja. Das heißt, also im Grunde genommen, wenn man eigentlich auf der Schauspielschule sprechen lernt, kriegst du einen Korken zwischen die Zähne. Kein Sektkorken, ein Weinkorken, das muss man noch dazu sagen, nicht, dass es eine Maulsperre gibt.
Da haben wir ja einige von.
Wir hatten heute ja nur Schraubverschluss.
Und dann geht es darum, dass dieses Mundsprechwerk sozusagen, das ist ja, der Mund ist ja eine Muskulatur, dass die trainiert wird, damit man im Grunde genommen schön artikulieren kann, was vor allem nach 3 Gläsern Wein super funktioniert. Aber das hast du ja bewiesen. So, dann, es gibt ja hier einen tatsächlichen Zungenbrecher-Spezialisten bei uns, nämlich den lieben guten Sebastian, à la Quarkfee und Weinprinzessin. Und deswegen darfst du diesen hier gleich mal bringen.
12 zünftige Zipfelmützenzwerge, die auf 12 Tannzapfen saßen, aßen 221 blaue Zwetschgen. Als sie die 222 Zwetschgen gegessen hatten, sagte Zwerg Zwuckel zu Zwerg Zwockel, mich zwickt's im Bauch. Darauf antwortet Zwerg Zwockel zu Zwerg Zuckel, mich auch.
Holla! Ja, dafür muss aber jetzt auch einen Applaus geben. Aber, spiel dir mal so einen Applaus ein.
1, 2, 3. Es ist unglaublich. Ja, es macht Wahnsinn, ne?
Was ist mit dir los?
Ja, ich weiß auch nicht.
Was hast du da jetzt auch so einen Workshop gemacht?
Nee.
Neben dem Sommelier-Workshop gab es da noch Sprechtechnik.
Nee, ich weiß auch nicht, wie das kommt. Mhm. Das kommt so aus mir Nature. Raus.
Ich muss beim nächsten Mal muss ich einfach so Buchstabenfehler einbauen. Ja. Ja, und selbst die wird dann auch richtig lesen. Ja.
Die Sprechfehler spricht er mit.
So, du oder ich?
Mach du mal.
Ah, okay. Jetzt hat er mir auch noch so ein Riesending. Mhm.
Ja. Damit du es lesen kannst.
Okay. Sie war die teichigste Teichmuschel unter allen teichigen Teichmuscheln im Teichmuschelteich. Im Teichmuschelteich war sie die teichigste Teichmuschel unter allen teichigen Teichmuscheln. Sie war die teichigste Teichmuschel unter allen teichigen Teichmuscheln im Teichmuschelteich. Im Teichmuschelteich war sie die teichigste Teichmuschel unter allen teichigen Teichmuscheln. Sie war die teichigste Teichmuschel unter allen teichigen Teichmuscheln im Teichmuschelteich. Im Teichmuschelteich war sie die teichigste Teichmuschel unter allen teichigen Teichmuscheln. Was ist mit dir? Das ist meine Wiederholung.
Fand so, super.
Freund Blase für dich. Nicht vorher durchlesen.
Ich mag dich nicht. Wenn beim Bangkoker Ping-Pong-Pokal die Bangkoker auf ihrer Bank hocken und bange gucken, wie die Pekinger Ping-Pong-Profis die Bangkoker von der Platte pauken, dann kochen die Bangkoker.
Das siehst du.
Hallo.
Was ist denn heute los? Mit deiner Meinung? Das muss am indischen Wein liegen.
Indischer Wein ist so wie das Blut der Erde.
Komm, er hat
damit kam er mir heute Morgen schon, sagte er, das muss er einmal anbringen.
Ich habe es in der Bahn schon gesungen auf dem Hinweg nach Berlin.
Und, kam das gut an?
Es kam super an. Eine Frau vor uns hat sich weggesetzt. Sie warf mir einen irritierten Blick zu und ging.
Meine liebe Judith, es ist eine Freude, dass du uns heute hier besucht hast. Und wir kommen jetzt mal zu so einer Abstimmungsrunde, bei der ich schon so leichte Befürchtungen habe.
Ich habe Hoffnung. Ein ganz spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen.
Wir haben also
mit einem eindeutigen Sieger.
Genau, richtig. Wir haben heute sozusagen eine Bewertung wieder, die bei uns der goldene Korken heißt. Mhm. Die geht so, als dass wir der goldene Korken eine Bewertung von 0 bis 100 haben. 100 ist natürlich die höchste Punktzahl. Und du darfst die erste sozusagen Beurteilung geben, welche Weine wie viele Punkte durchaus wert sind. Wie gesagt, 100%, also 100 ist natürlich eine mega
Bewertung. Also dann würde ich mal sagen, Thomas Wein 90. Meiner 30.
Oh, ich meine, du bist hart zu dir.
Du bist aber sehr hart zu dir.
Das ist nicht so.
Frage. Gut, jetzt kommt die Frage, wie hart sie zu mir ist.
Also wenn, gut, wenn seiner, ja.
Also ich nehme das jetzt nicht so persönlich. Ja?
Ja,
also.
Ja, nee, ist klar. Wir wollen ja im Glück schwelgen.
Genau. Und Dietmars, lass mich nochmal ein Schlückchen nehmen. Es ist ja mein Geschmack, also mir ist halt ein bisschen zu... Ja,
nee, heavy. Sag einfach raus.
So 50.
Ja, das ist nett. Ja, das ist okay.
Quackfee.
Also, ist sehr interessant, weil ich würde hier ein bisschen wirklich eine sehr andere Bewertung ansetzen, weil ich echt sagen muss, dass ich von dem zweiten Wein vom Thema her absolut begeistert bin, wenn es um das Thema indische Weine geht. Und dann muss ich leider wirklich sagen, da ist mir der Weiße dann einfach ein bisschen dann zu pissig gegenüber den anderen.
Hast du pissig gesagt?
Ja. Ich möchte Gewürze, ich möchte Kardamom, ich möchte die indische Straße, ich möchte da Geschmack drin haben. Ansonsten können wir uns darüber unterhalten, ob wir wieder uns an eine Mosel begeben wollen oder irgendwie in Frankreich ein bisschen rumschusen wollen über einen weißen Wein. Der ist geil, der weiße Wein. Super. Aber ich gebe dem Wein von Judith 90 Punkte.
Wow. Oh.
Dem Wein von Thomas 85 Punkte. Und dem Wein von Dietmar 70 Punkte. Der ist mir einfach zu flach beim Thema Indien.
Da muss ich noch gleich mal einen Schluck von diesem anderen nehmen. Ja.
Okay. Ich würde meinem, wenn ich jetzt den langen Vergleich auch nehme, das ist ja momentan ein noch, wer den lange Führenden hatten, den von Carsten Henn, den Riesling, der hat am Ende 92 im Schnitt gehabt. Ich kann nachgucken. Dann ist meiner die 92 auch nicht wert, das muss ich ehrlicherweise sagen. Dann würde ich meinem eine freundliche 75 geben.
Dein?
Meinem. Mhm. Danach kam der von Judith. Den fand ich auch deutlich besser als den von Dietmar. Dem würde ich eine 65 geben. Und Dietmars Wein, der hat mir wirklich nicht geschmeckt. Der bekommt von mir eine 50.
Dietmar. Das ist Karma, ne? Er kriegt irgendwann alles wieder. Ne? Um jetzt mal meinen mit Judiths zu vergleichen. Er hat, weil ich jetzt noch mal ein bisschen nachprobiert habe, einfach wesentlich mehr Fülle. Er hat wesentlich mehr Kraft. Das liegt natürlich auch daran, dass Merlot und Shiraz einfach ganz deutlich unterschiedliche Rebsorten sind, die Merlot oder für ganz große Kenner, die sind nie so, der Merlot, er hat schon wenig Nachhaltigkeit. Das muss ich einfach zugeben. Er hat durchaus vom Geruch manche Würze auch da drin. Aber letztendlich ist er im Nachhinein relativ das, was man so manchmal, ich sag mal so, auf Weinfestivals, Weinfesten so bekommt. Das ist so das, wo dann auch so alles verarbeitet wurde. Ne? Also so Käfer, Nager. Ja, so, also so ein bisschen so Stiele drin. So. Also ich gebe meinen trotzdem der Ehre halber ungefähr, ich gebe 67 Punkte. Das ist aber schon wohlwollend. Bei Judith, die wesentlich mehr, gebe ich 75 Punkte dafür. Ja, man muss auch in Relation immer sehen zu den Weinen, die wir sonst auch immer ein bisschen haben. Und bei Thomas Wein, der einfach ein Weißwein auch ist, das muss man auch nochmal dagegen setzen. Das ist ja jetzt nicht ein Rotwein. Wenn du jetzt einen Rotwein gewählt hättest, wärst du in der gleichen Kategorie wahrscheinlich eher wie wir.
Du hättest auch einen Weißwein nehmen können.
Ja, gebe ich immer 79 Punkte, weil wir da, was das angeht, auch schon ganz andere Richtmaße haben. Ja. Das muss man auch dazu sagen. Also die 80 erreicht er nicht, aber ich bin einfach wohlwollend im Vergleich einfach zu den 79 Punkte. Das ist nach Adam Ries tatsächlich heute mal dein Abend. Ruhe dich drauf aus, schwelge in Träumen heute Nacht und morgen sieht die Sache wieder ganz anders aus.
Das offizielle Ergebnis. Auf Platz 3 liegt Dietmar mit 59,25 Punkten.
Nicht schlecht.
Damit ist Dietmar bis hierhin in der Historie des Podcasts auf dem letzten Platz. Auf Platz 2 liegt Judith mit 260 Punkten, die im Schnitt dann 65 Punkte ergeben. Mhm. Das ist achtbar. Dietmar hat mal in einem Weinhandel gearbeitet, du hast ihn geschlagen. Und auf Platz 1, knapp, ganz, ganz knapp vor euch mit 82,25 Punkten mein Wein. Ich freue mich sehr und ich gebe ehrlich zu, wir haben so ein bisschen Glücksspiel heute gespielt und es hätte auch ganz anders ausgehen können. Und dennoch freue ich mich, dass meine Ankündigung heute meine Dietmar platt zu machen funktioniert hat.
Man muss ja auch gönnen können, ne? So. Das ist ja auch in Ordnung. Er darf mal so einen Höhenflug haben. Er wird nicht lange, das wissen wir. Und insofern, da wir eigentlich im Grunde genommen heute auch das große Thema Glück haben, hat er auch mal Glück gehabt. So. Und insofern ist ja auch alles gut.
Ich kenne ihn schon ein paar Jahre, ich sag da nichts mehr.
Wir kommen zu der letzten Aufgabe für dich. Meine liebe Judith, bevor wir uns dann, wenn der Podcast beendet ist, dann sämtlichen Flaschen uns hier nochmal hingeben.
Mhm. Du hast diese drei. Ich mache nicht sämtliche Flaschen.
du hast diese drei Weinflaschen hier vor dir noch einmal sehen.
Ja. Ne?
Und das war jetzt trotzdem sehr spannend, weil durch diese unterschiedlichen Bewertungen ergibt das, was jetzt gleich auf dich zukommt, eine vielleicht doch noch interessante Geschichte. Und zwar möchten wir, dass du eine Erinnerung aus dem Leben, möglicherweise Indien, möglicherweise Nahe Osten oder Kolumbien, was auch immer, eine Erinnerung, die dich sozusagen zu dem jeweiligen Wein, den du hier getrunken hast, dir möglicherweise so in den Kopf schießt, was könnte dieser Wein für eine Erinnerung hervorrufen, den du hier heute verkostet hast.
Uiuiui, ich meine, ich habe ja in all diesen Ländern, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich in Indien, doch einmal habe ich Wein in Indien getrunken. Das weiß ich noch. Das weiß ich. Nee, das habe ich schon verstanden. Warte, ich rieche noch mal eben jetzt an Thomas' Flasche. Also ja, das erinnert mich jetzt gerade. Ich war nämlich Anfang des Jahres, war ich unter anderem in Auroville in Südindien. Und da war so eine wunderschöne Natur, ja. Und ich meine, in Deutschland war es auch kalt und da bin ich so in die Wärme. Und das erinnert mich irgendwie wirklich so an dieses, an diese Blumenwiese, ja. In so einem, aber in so einem, in so einer dschungelartigen Umgebung. So, ich mache dann mal der Reihe nach, wie wir den eben getrunken haben. Gerne. Also mein Wein, ich schnupper noch mal eben dran. Das erinnert mich. Da bin ich nämlich mal mit diesen Priestern, die ich in Kalkutta kennengelernt hatte. Die sagten dann irgendwie so, ja, ob ich nicht mal mit denen einen kleinen Ausflug mache nach Jharkhand. Das ist so in the middle of nowhere. Da sind die mit mir zu super abgefahrenen kleinen Dörfern gefahren. Und da war eben alles so erdig. Ja, es war total spannend. In einem Dorf hatten die ja seit 3 Monaten Strom. Und da war so ein kleiner Junge, der war 11, der war schon Dorfoberhaupt, weil der Vater an einer Überdosis Reisbier gestorben ist. Und dann musste alles über die Lippen dieses 11- oder 12-Jährigen gehen. Der wurde aber von seinem Onkel beraten. So, und das war wirklich, da war so eine ganz rote Erde überall. Das erinnert mich daran. Mhm. Und dein Wein, lieber Dietmar?
Ja.
Warum auch immer, ich mache jetzt rein assoziativ, ja, das erinnert mich jetzt gerade, kommt mir so eine kleine Geschichte aus Pakistan, schießt mir durch den Kopf, weil da gibt es ja nun in der Tat keinen Alkohol, oder gibt es bestimmt, aber nicht so offiziell. Und ich als Beleidigung auffasse.
Niemals.
Das ist wie Weihnachtsmarkt in Neukölln.
Da wurde einem nämlich dann, also so das Höchste, die höchste Wertschätzung war immer ein Glas Pepsi-Cola.
Judith, ich mag dich so gerne, das glaubst du gar nicht.
Und ich weiß nicht warum, irgendwie musste ich gerade daran denken. Ja.
Ich weiß sogar warum.
Wundervoll.
Judith, es war ein sensationell schöner Abend mit dir. Du hast so tolle Geschichten erzählt. Inspirierende, bedrückende, fröhlich machende, glücklich machende. Wir hatten viel Spaß bei unseren Spielen. Wir hatten interessante indische Weine. Einen guten und zwei andere.
Einen guten und zwei Weine.
Es war wirklich, also wir zeichnen am Abend auf und es war wirklich ein ganz, ganz toller Abend. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, wann warst du das letzte Mal glücklich, dann sage ich jetzt.
Wie schön. Ich habe es auch total genossen mit euch. Also wirklich ganz, ganz herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. Und wenn man einfach zum Thema Glück noch einmal sagen kann, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht als Gewinner dieses Abends herausgehe, was aber völlig unerheblich ist und auch mir völlig an mir vorbeigeht, kann man einfach auch sagen, also Glück ist auch, dass man einfach aufhört zu jammern. Und in dem Sinne, liebe Judith, und gibt es noch eins zu sagen, das letzte Wort, wie immer, hat bei uns der Gast. Und wir bedanken uns herzlichst dafür, dass du uns besucht hast mit deiner Anwesenheit, mit deiner Ausstrahlung und sagen einfach, sag alles, was du noch gerne sagen möchtest, egal was, und wir freuen uns einfach, dass wir dich kennenlernen durften.
Ja, was ist denn hier mit ich will immer Fee sagen, Weinprinzessin.
Die Weinprinzessin.
Möchtest du auch noch kurz zu Wort kommen?
Bevor du aber dann das Schlusswort machst. Ja. Ich würde kurz den Kreis schließen zum Anfang, Dietmar. Du hattest kurz was von Rosinen erzählt. Mhm. Als es um ganz viele Hektar ging, um Weinanbau, dann würde ich nur sagen wollen, dass jede Rosine ist eine traurige Geschichte über eine Traube, die hätte Wein werden können.
Mhm. Sehr schön. Sehr schön.
Deine letzten Worte.
Oh, meine letzten Worte.
Wir sagen schon mal Tschüss auf unsere Hörerinnen und Hörer und deine letzten Worte.
Ja, meine letzten Worte. Ich glaube, da fällt mir jetzt gar nichts. Also einfach nur wirklich, mir hat der Abend wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin wirklich rundum happy oder glücklich. Und ja, bedanke mich bei euch, bedanke mich bei allen, die den Podcast bis hierhin gehört haben. Und ja, freue mich auf ein Wiedersehen mit euch.
Super, so, und jetzt trinken wir die Flaschen aus.
Jetzt kommt der Applaus.
Sehr schön.